bevor ich irgendwas rausschicke kann, Jadon, möchte ich, dass du bitte einmal anrufst und sagst, pass auf, mein Name ist Jim Tom Sula, wir würden gerne einen Spieler verpflichten. Wir hatten dann in dem Fall halt einfach auch über die Sportsituation so gesprochen und er hat das dann halt soweit gemanagt und da war ja auch dann kein irgendwie ja, nicht negativ aufgefallen. So.
Möglichst bis zum 1.3. Kader festhaben muss, weil danach gibt es halt diese Wechselsperre. Jetzt ist natürlich neu, dass man auch das dann mit der entsprechend mit der ELF hat, wo es auch Einigung gibt, aber wo man auch, was ich so höre, noch nicht so alles ganz genau weiß, wie das denn jetzt auch wirklich in der Praxis aussehen wird. Wir hatten es gerade vom Schwarz und Weiß. Mir wurde gesagt, das ist so ein bisschen so Grauzone irgendwie so. Also wir hatten es gerade mit zwei ELF-Vertretern, die sich dann darüber unterhalten haben, ja, was denn genau jetzt richtig ist, wenn man einen Spieler aus der GFL geholt hat. Also sehr spannend auf jeden Fall. Das wird mit Sicherheit nochmal ein Thema sein, was man aufarbeiten muss und wo dann noch vielleicht mehr Klarheit auch einfach reinkommen muss von beiden Seiten.
Ich weiß, dass wir nationale Athleten auf 40 Yards auch auf 4,7 kriegen. Und ich weiß, dass ich Leute finde, die benchpressen 30 Mal die 100 Kilo. Die finden wir, die gibt es alle bei uns, jetzt können wir coachen. Aber warum sind wir trotzdem langsamer? Weil wir den Football-IQ haben. Und die fehlen deswegen, weil wir zu wenig Classroom Study the Game haben. Ich fand es ganz interessant, da gibt es doch diese Dokumentation von Ray Lewis, der Linebacker, der irgendwann mal ein Training gestoppt hat. Nicht das Training, sondern die Session, die habe ich gestoppt. Coach, stop talking, nobody takes notes. Wie wichtig es ist, dass irgendein Spieler oder alle Spieler drin sitzen und Notes machen. Sich überlegen, hört mal die ganzen Sachen an von Tom Brady oder von anderen, wie die es aufsaugen. Und wir machen Sessions, wir erklären, aber verlangen wir von den Leuten, dass sie wirklich auch mitschreiben? Hey, mach deine Notes, schau auf die Kleinigkeiten, wo ist die Hüfte, welcher Cornerback gibt dir welches Zeichen, welcher Safety steht wo, welche Zeichen siehst du? Dieses Game Study fehlt uns extrem.
Heute nehme ich euch mal mit zur BCC, zur Bayerischen Coaches Convention, die größte Football Coaches Convention in Europa. Ich bin der Einladung von Christian Schettel gefolgt, der war im Podcast 103 mit dabei, hat darüber gesprochen. Ja, wir sind der Football Nah Podcast. Mein Name ist Johannes Reuter und Martin Hanselmann ist natürlich auch mit dabei, denn er hat einen Vortrag gehalten, Q&A. Da werde ich ein paar Ausschnitte euch noch mit zeigen. Und wenn ihr den gesamten Q&A oder Vortrag da noch was mitbekommen wollt, versuche ich das mal in den Shownotes, dass ihr uns, wenn uns einen Kaffee ausgibt, könnt ihr euch das nochmal in Ruhe anhören. Aber es gibt auch von der BCC die ganzen Aufzeichnungen von allen Vorträgen. Ja. Was passiert jetzt heute? Also, da finden immer zwei Vorträge parallel statt. Einer in der Red Zone Stage und einer auf der Sideline Stage. Und dann kann man sich immer raussuchen, welchen Vortrag was man machen möchte. Einmal auf Deutsch, also ein Vortrag ist auf Deutsch, der andere parallel dann auf Englisch. Und da nehme ich euch jetzt mal ein bisschen mit. Es ist Mittag, ich sitze gerade draußen, habe was gegessen. Martin hat schon gesprochen, Schuhan hat schon gesprochen. Und ich bin mit Sebastian Mühlenhof, den habe ich in Würzburg am Hauptbahnhof noch abgeholt, hergefahren. Mit ihm werde ich später auch noch ein bisschen quatschen, was in Berlin bei Berlin Adler so alles los ist, was er da schon alles mitbekommen hat. Genau, also dann freut euch mal auf eine etwas andere Folge live aus Würzburg. Mal sehen, wie lang sie werden wird, welche Leute das ich alles interviewen kann und interviewen werde. Lasst euch einfach mal überraschen. Also wünsche euch viel Spaß dabei und bis denn. So, bei mir jetzt Temur Beckmann, nach wie vor Director of Player Personnel und Titans Coach bei Rheinfire ELF. Timur, hallo, bist auch da? Wie war es für dich, die Anreise?
Ja, alles super, Johannes. Wir sind gestern Abend angekommen, waren dann auch mit ein paar Coaches essen im Ratskeller, genauso wie die Jahre zuvor. Und ja, bis jetzt großartige Vorträge gehört und ich freue mich, hier auch wieder zu connecten, ein bisschen Networking. Super Start in die Convention.
Ja, das heißt, du bist jedes Jahr da. Was macht es für dich aus, auch dann hier zu sein? Auch, ne, bist jetzt mehr bei der ELF, es ist ja doch mehr vom Verband aus dann so das Thema.
Ja, auch wenn viele Coaches mittlerweile bei neuen Teams, Franchises oder Vereinen sind, ist halt immer wieder so ein bisschen Klassentreffen der Vibe für mich. Einfach zu hören, wo die Wege hingehen, ein paar Ideen auszutauschen, neues Input zu bekommen, neue Kontakte zu finden, neue Leute kennenlernen und ja, einfach sich dann über die aktuellen Geschehnisse im deutschen Football auszutauschen. Und da ist halt die Bayerische Coaches Convention einfach der Spot to be jedes Jahr.
Ist ja auch die größte in Europa, oder soweit?
Ich glaube ja, die größte deutschsprachige auf jeden Fall, genau. Also für mich ist halt immer ganz klar, ich will auf die BCC jedes Jahr und auf die AFCA in den USA. Das sind so die beiden, die ich immer versuche abzugreifen.
Okay, wenn es halt zeitlich dann funktioniert. Ja, jetzt geht es ja langsam dann auch Richtung Saison. Was geht gerade so ab bei Rheinfire? Was beschäftigt dich gerade so?
Genau, also wir starten jetzt nächste Woche ins Training mit unseren deutschen Spielern. So ein bisschen den Rost abschütteln, sage ich immer dazu im März. Ja, haben jetzt unsere 65 Jungs soweit zusammen. Zu den Announcements, wie gesagt, da sage ich jetzt nicht zu, aber das kommt hier mal schön brav auf Social Media. Deswegen immer Rheinfire folgen auf Instagram, bitte. Genau, hier unbezahlte Werbung an der Stelle. Genau, und ansonsten, wir gehen jetzt ins Training rein. Die amerikanischen Coaches kommen in den nächsten Wochen dann nach Deutschland zurück. Bin da sehr froh, dass wir da weitermachen mit dem Gespann so. Und ja, die Spieler sind heiß so und jetzt geht's los. Wir haben noch knapp 2,5 Monate, glaube ich, bis zum ersten Spiel. Jetzt wird halt die Grundlage gelegt für eine erfolgreiche Saison.
Wie macht ihr das jetzt? Also Jim Tom Sula ist auch noch in den USA gerade. Wie macht ihr dann die Trainings ohne Head Coach?
Genau, also wir haben einen Assistant Head Coach, Detlef Reck, der ist so die rechte Hand von Coach Tom Sula. Der managt das alles hier vor Ort. Wir sind halt im täglichen Austausch über Zoom oder halt Telefonie. Und ich sag mal, für die athletischen Einheiten, die wir jetzt gerade machen und die Fundamentals-Sachen, haben wir halt die deutschen Coaches am Start. Und wird aber alles ganz genau dirigiert aus den USA, wie es ablaufen soll. Und ja, da ist halt einfach Kommunikation extrem wichtig.
Ja, das glaube ich, ja. Es war ja die letzte Saison sehr erfolgreich von euch. Wir hatten uns ja vor einem Jahr beim Jugendcamp von Andy Meyer damals auch schon mal unterhalten hier im Podcast. Und er hat schon gesagt, was ihr so vorhabt, ne? Wie war die letzte Saison? Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. War ja doch sehr erfolgreich. Und wie ist jetzt auch so der Umschwung zu dieser Saison? Ich denke, ihr wollt wieder genauso erfolgreich sein. Ja, wie war das alles für dich?
Ja, danke dir erstmal, Johannes. Ja, erfolgreich war es auf jeden Fall, aber es war halt auch ganz klar, und das hat Tom Schüler gesagt, so, wir haben eigentlich so eine 24-Stunden-Regel für Spiele und er hat gesagt, so, jetzt genießt das eine Woche. Hat er den meisten Leuten gesagt, bei mir war es dann so, okay, an dem Montag nach dem Championship Game so, wir müssen mal kurz zusammensetzen und sagen von den 65 Jungs zum letzten Jahr, welche wollen wir jetzt in der ersten Woche anrufen, welche wollen wir in der zweiten Woche anrufen, welche wollen wir in der dritten Woche anrufen. Haben da so ein bisschen unsere Spieler zum Return durchpriorisiert. Fokus natürlich auf die deutschen Talente, weil das halt ich sag mal, das Rückgrat des Teams ist. Ja, haben dann halt in den ersten 2 Wochen, während er noch da war, ich sag mal, alle Vertragsverlängerungen durchgesprochen, die notwendig waren sofort. Ja, dann so über Weihnachten war dann endlich mal Ruhe drin. Aber ja, es ist ein neues Team, es ist eine neue Saison, es sind viele Veränderungen von Lizenzregelungen, von Spielregelungen, von den Spielern natürlich, mit Retirements und Transfern. Karten sind neu gemischt und wir fangen wieder bei Null an und das wissen wir auch. Und wir haben kein, also man kann sich ja nicht auf so einem Sieg auch ausruhen, auf so einem Championship. Wir müssen wieder bei Null anfangen und Vollgas geben, genauso wie letztes Jahr. Und die anderen Teams schlafen ja auch nicht. Wir haben jetzt, glaube ich, einen relativ guten Blueprint gegeben, wie man so eine Liga gewinnen kann und dominieren kann. Und wenn ich mir halt angucke, was andere Teams machen, dann versuchen das natürlich auch zu kopieren. Es ist halt eine Copycat-Sport, eine Copycat-Liga, genauso wie die NFL. Ja, es wird spannend und ich freue mich.
Ja, wie war jetzt dann für dich die Zeit, wenn du bist fürs Personal mitverantwortlich? Hast du da auch die richtigen Connections jetzt dann auch finden können, um das Niveau dann gleichzuhalten? Weil ich denke, ihr habt das Ziel, wieder so dominant zu sein wie letzte Saison.
Wir haben von den Ideen her, glaube ich, die Jungs gefunden, die wir brauchen. Es ist immer noch ein Lernprozess. So, wir gehen erst ins Jahr 3 als Franchise. Die Liga geht erst ins Jahr 4. Es ist alles noch sehr dynamisch. Deswegen fällt man halt noch viel auf die Fresse. Aber wir haben eine Idee, wo wir hinwollen. Wir wissen, wie es aussehen soll. Die Erfahrung der Coaches über Tom Sula, Kent, Weidinger, Tony Wise, Coach Shoup und solche Leute, die jetzt alle reinkommen, das hilft. Aber es ist halt auch ganz klar, dass wir daran arbeiten müssen, dass wir den Spielern auch mitteilen müssen. Und Tom Sula sagt immer so, Focus and Finish, so, wir müssen uns auf den Moment konzentrieren, wir müssen uns durchziehen bis zum Ende. die Spieler sind da, wir müssen halt jetzt den Coaching-Teil dazu machen. So. Und ich glaube, wenn wir dasselbe Ding fahren wie letztes Jahr, sind wir nicht besser. Und wenn wir nicht besser werden, werden wir verlieren. Deswegen müssen wir nochmal eine Schippe drauflegen. Und ich bin froh, dass wir da die Erfahrung haben aus NFL, CFL und College, die uns das da anweisen kann.
Wen habt ihr da jetzt aus der CFL noch mit dabei dann?
Richard Kent, unser Defense-Koordinator, der war, glaube ich, 12, 13 Jahre in der CFL und vorher bei Troy, Clemson, genau, in der NCAA.
Wie ist es dann für einen Coach, der so lange dann auch eigentlich professionellen Football gespielt hat, nach Europa zu kommen? Na, die ELF ist ja am nächsten dran, so am professionellen Football hier. Wie ist das für ihn? Was erzählt er da so als Vergleich auch?
Also das Gute bei Coach Kent ist jetzt das dritte Jahr in der ELF. Der war ein Jahr in Leipzig, letztes Jahr schon bei uns, jetzt wieder bei uns. Der hat früher in der NFL Europe gearbeitet. Und war dann auch für NFL International jetzt halt in Japan und das heißt, der kennt so dieses Football außerhalb der USA. Der weiß, wie es in Nordamerika aussehen soll. Der weiß, was das Professionellste, was das Optimale ist. Der weiß aber halt auch welche kulturellen und geografischen Probleme man stößt und kann halt dann irgendwie die Brücke da finden. Und das ist die gleiche Sache auch bei Coach Tom Sula, der halt auch aus NFL Europe kommt, der auch weiß, okay, wie sieht's, der halt schon mal Head Coach war von Rheinfeier, weiß, okay, was bedeutet es in Düsseldorf zu sein, wo muss ich mit den Spielern drauf achten, kulturell, und das zu machen. Aber es ist halt auch jemand, der weiß, okay, das ist das Maximum, wie professioneller Football aussehen soll, da müssen wir hin, komme was wolle. Und entweder gehst du halt mit ihm oder da ist die Tür.
Okay, ja. Aber das haben wir mit Martin auch schon mal ein bisschen besprochen, wenn jetzt mal Coaches aus USA irgendwie kommen, die das jetzt noch nicht so können und dann feststellen, naja, die Spieler, die müssen aber noch arbeiten und die sind nicht den ganzen Tag verfügbar irgendwie. Also, na, aber dann ist es gut, wenn ihr dann solche Coaches auch habt, ne?
Und da muss man auch dann einfach mal Coach Tom Sula an die Hand nehmen, hinsetzen und mal wirklich Stück für Stück erklären, wie das Leben von Leuten aussieht. Und wie gesagt, unser Assistant Head Coach Detlef Reck und ich haben halt auch wirklich dann schon Stunden mit ihm gesessen und gesagt, so, pass auf, wir können das und das nicht machen, weil die arbeiten müssen, weil die noch zur Schule gehen müssen. Wir können nicht irgendwie den Montag morgens um 12 Uhr trainieren und müssen das anpassen. Und dann finden wir halt irgendwie den Weg, wo wir halt das Professionellste Mögliche machen, aber gleichzeitig auf die externen Umstände der Spieler eingehen.
Wie reagiert Jim dann darauf so? Man erkennt es ja schon ein bisschen, aber ist ja doch anders, glaube ich, wie NFL Europe-Zeit damals.
Genau, NFL Europe-Zeit war halt wirklich wie ein kleiner NFL-Ableger. Wir kommen nicht drum herum und er ist bei allem, was er möchte und will, ist halt immer noch ein Realist und kann sich auf die Umstände einstellen. Es ist aber auch ganz klar, dass er sagt, okay, wir müssen halt dann das Bestmögliche draus machen. Und es macht halt alles sehr sehr stressig und sehr, sehr auf den Moment fokussiert, dann, wenn wir auf dem Feld sind. So, wir haben nur 2,5 Stunden Training, also 3x 2,5 Stunden pro Woche, die müssen halt dann sitzen. Ja. Und er sagt halt auch immer, nicht Practice makes perfect, perfect Practice makes perfect. So, und die 2,5 Stunden, wo wir auf dem Feld sind, die müssen auch dann richtig, richtig gut sein. Ja. Wir haben da halt keinen Spielraum mehr, wir haben keine Toleranz mehr, es muss halt dann sitzen.
Ja, das hat Martin in seinem Vortrag ja auch so gesagt, ne, jeder gute Rap ist wichtig, ne, wenn es ein scheiß Rap ist, dann war das Training halt blöd, ne, ja.
Was Jim halt jetzt dann macht und sagt halt so, Jungs, das Training ist kalkuliert für 2,5 Stunden, wir können in 2 Stunden fertig sein, wir können aber auch erst in 3 Stunden fertig sein, es kommt darauf an, wie gut wir abliefern und wir hatten teilweise dann irgendwie eine Skelly-Periode und dann waren die ersten 3 Plays halt alle Incompletions, weil der Ball zum Receiver geflogen ist und der Receiver hat ihn fallen lassen und hat Jim gesagt, wir fangen von vorne an, das Skript wieder bei Play Nummer 1 gestartet und das Ganze nochmal neu gemacht. Waren dann 5 Minuten längeres Training, aber es hat uns halt geholfen am Ende, dass halt das, was wir erreichen wollten, also wir kalkulieren das Training ja so, dass wir am Ende das Spiel gewinnen und wenn wir das Training dann so durchziehen, wie wir es kalkuliert haben, dann gewinnen wir auch das Spiel. Das ist unsere Theorie dahinter. Und wenn wir natürlich dann das Training nicht vernünftig machen, dann haben wir auch keine Chance, das Spiel zu gewinnen.
Ja, gut, das stimmt. Ja, wenn man gut trainiert, dann hat man auch die Chancen, später das Spiel zu gewinnen. Ja, ja, jetzt macht ihr auch einiges an Schulen. Ja, vielleicht kannst du uns da mal so abholen, was ihr da jetzt genau macht und was so die Hintergründe dann auch sind. Ja, weil es ist ja so Thema Jugendarbeit, wird immer ein bisschen bei der ELF so, ja, die ruhen sich ja darauf aus, was der AVD macht. Jetzt macht ihr da auch selbst was. Ja.
Genau, also wir haben jetzt in Düsseldorf die Firecats gestartet. Das ist eine gemeinsame Zusammenarbeit mit der Stadt Düsseldorf und den Düsseldorf Panthern. Also wir versuchen wirklich da mit dem AVD und mit den GFL oder AVD-Teams zusammenzuarbeiten. Und die Düsseldorf Panther als ältester aktiver Verein in Deutschland oder Europa, die sind da ja auch eins der treibenden Teams, ich glaube, die letzten beiden Jahre auch deutscher Jugendmeister geworden. Und wir haben halt dann mit der Stadt gesprochen und haben gesagt, so gemeinsam, was können wir da machen? Und da sind wir halt auf das Thema Flag Football gekommen, was ja jetzt auch ab 2028 olympisch ist. Und werden da jetzt gemeinsame Wege gehen und hatten dann letztes Jahr schon mit Schulen gesprochen über das NFL-Flag-Programm, sind wir da in Kontakt gekommen, die wir nochmal zu Spielen eingeladen haben, die dann halt auch mal vor dem Spiel sich zeigen konnten. Wir waren bei den Turnieren vor Ort mit Coach Tom Sula und Spielern von uns, einfach auch, um einfach zu zeigen, dass wir auch zugucken wollen, dass wir Teil davon sein wollen, dass halt auch das Hand in Hand gehen kann. Wir selber werden nie eine Jugend stellen als Rheinfeier, warum auch? Wir haben super Jugendprogramme in der Region, aber halt Kids eine Chance zu geben, den bestmöglichen Football zu sehen, und die einfach an den Sport weiter ranzuführen, um halt den Sport wachsen zu lassen, das ist einfach unsere Idee dahinter.
Okay, macht ihr da dann auch mit den Pandas was zusammen dann, Jugend, oder macht ihr das für euch dann, wenn ihr die mal einladet?
Also wenn wir die Schulflag Kids einladen, ist das für unsere Spiele, genau. Aber jetzt bei den Firecats, da arbeiten wir zusammen, wir tauschen uns aus im Bereich Coaches, Spieler können da in beiden Teams oder theoretisch in allen drei Teams dann irgendwie aktiv werden und gemeinsam halt einfach ein Flag Football Team aufzubauen jetzt über die nächsten Jahre in Düsseldorf, was halt auch dann irgendwie einen Wettkampf Hintergrund hat, mit Auge auf 2028.
Ja, bin mal gespannt, wie es dann laufen wird. Jetzt hatten wir es ja gerade schon ein bisschen jetzt so vom AFVD. Jetzt gibt es ja diese Transferregelungen zwischen ELF und AFVD. Wie siehst du das Ganze? Wie setzt ihr das auch um? Was sind so deine Erfahrungen aktuell damit?
Ja, genau. Also zum einen ist es erstmal ein guter Punkt, dass der AFVD und die ELF aufeinander zugegangen sind und mal das Thema Transfere besprochen haben. Bringt mich zum großen Punkt zurück. Ich finde die Idee sehr gut. Die Umsetzung ist aber noch sehr bescheiden, weil halt, glaube ich, wieder viel in Büros entschieden wurde und nie mit den Teams geredet wurde auf beiden Seiten. Ich möchte jetzt nicht irgendwelche Regularien und Details irgendwie preisgeben, aber ich glaube, es ist keine faire Umsetzung, wenn man sich so die ELF-Teams und die AFVD-Vereine anguckt. Aber es ist ein erster Schritt und es muss halt dann Jahr für Jahr nachjustiert werden, bis man halt, glaube ich, diesen Sweet Spot gefunden hat. Und ich hoffe, dass auf jeden Fall die beiden Dachverbände miteinander reden, aber auch mit ihren Teams reden, weil jetzt mit dem 1. März so diese Deadline war für alle Wechsel. Und die eine Sache, die ich halt immer schlimm finde, ist, wenn am Ende der Spieler leidet. Und ich glaube, es wird ein bisschen viel Druck früh auf Spieler ausgeübt. Ich glaube, wir haben eine gute Grundlage und wenn man jetzt mal in der Saison mit den Verantwortlichen redet, kann man da noch 3-4 Sachen nachstellen, dass es auch dann eine gute Lösung ist, wo kein Verein und keine Franchise irgendwie leidet, aber besonders der Spieler auch nicht leidet.
Naja. Ja, was würdest du dir da noch wünschen, was sich noch verbessert oder was man da noch anpassen könnte?
Digitalisierung wie immer, dass alles noch ein bisschen weniger Papierkram ist und es mal gemeinsame Tools oder sowas gibt. Aber im Ganzen ist es natürlich die letzten Jahre schon eine gute Entwicklung gewesen, weg vom auf den Vereinssport drauf, muss man sozusagen. Der Austausch ist gut zwischen den Teams und die Entwicklung der Liga ist gut und Wenn der Football einfach gemeinschaftlich wachsen kann und es weniger ein Gegeneinander, aber ein Miteinander für den Football ist, natürlich auf dem Feld ein sportlicher Wettbewerb, dann sind wir auf einem guten Weg.
Okay, ja. Nee, das ist ja immer wichtig, dass es dann am Ende für die Spieler auch gut läuft. Hast du es jetzt befürwortet, so aus ELF-Sicht, weil es hat ja mehr GFL-Mannschaften darunter gelitten, sage ich mal, wenn dann während der Saison Wechsel waren. Wie siehst du das allgemein?
Es gibt den AFVD-Verein eine Sicherheit. Mein Problem ist nur, dass halt ein Spieler sich jetzt vor März entscheiden muss, wo er spielen möchte. So. Und weil er halt jetzt nicht irgendwie so wirklich dieses Free-Agent-Status erreichen kann. Weil er entweder halt noch in dem Verein drin hängt, wo er letztes Jahr gespielt hat, oder in der Franchise drin, wo er letztes Jahr gespielt hat. Uns vom 1.3. entscheiden muss. Dass man irgendwann eine Entscheidung treffen muss, kann ich auch nachvollziehen. Ich weiß halt nur nicht, wie bei einem Wechsel ohne eine Verpflichtung vorher für 2024 zu haben, eine Sperre zu rechtfertigen ist. Aber wie gesagt, da gibt es Leute, die über mir sitzen und die Entscheidung treffen müssen. Ich habe dann auf eine faire Art und Weise meine Gedanken dazu einfach mal rausgegeben. Die wurden auch gehört, aber natürlich für dieses Jahr ist der Drops gelutscht in dem Sinne. Ich hoffe einfach, dass für die Spieler eine faire Lösung gefunden wird. Ich glaube, die Vereine und die Franchise müssen ja einfach mal hinten anstellen. Es hilft natürlich, den Wechsel innerhalb der Saison zu limitieren. Ist schade für uns, weil wir nicht letztes Jahr eine Chance hatten, wenn wir einen Spieler verloren haben zu einer Verletzung oder ähnlichem, halt aus der GFL jemanden nachzunominieren. Da müssen wir jetzt einfach aufs Ausland zurückgreifen.
Aber man hat ja nur 6 europäische Spots, soweit ich weiß, oder? Wie macht ihr das dann?
Stimmt, aber du kannst ja auch deutsche Spieler haben, die im Ausland spielen.
Dann versucht er da eventuell dann noch jemanden.
Ich habe es mal als Spielerparken beschrieben, ja, dass wir halt gucken, dass wir, ich sag mal, unsere 65 Jungs haben, aber halt auch die 15, die wir danach haben. So, wer wäre der Erste, die sogenannte Ready-List für uns. Die haben wir halt dann immer versucht, irgendwie in der GFL, GFL2 in der Umgebung zu parken. Und dann haben wir gesagt, so, hey, pass auf, guck aber, dass dein Arbeitsvertrag dann irgendwie auch eine Klausel hat, dass wenn du ein ELF-Angebot bekommst oder rauskommst, weil wir wollten halt schon irgendwie fair halten. Haben wir ab dem ersten Jahr so gemanagt, als wir auch mit Jaden angesprochen haben, der mitten in der Saison kam, als sich unser Quarterback mit Adam im Rücken verletzt hatte und deswegen out of season war. Es muss einfach offen mit dem Team kommuniziert werden. Und ich habe gesagt, Coach Schumsula, hier ist die Telefonnummer vom Head Coach und Sportdirektor von Lübeck. Bevor ich irgendwas rausschicke an Jaden, möchte ich, dass du bitte einmal anrufst und sagst, pass auf, mein Name ist Jim Schumsula, wir würden gerne den Spieler verpflichten. Wir hatten dann in dem Fall halt einfach auch über die Sportsituation so gesprochen und er hat das dann halt soweit gemanagt und da war ja auch dann negativ aufgefallen. So. Das ist natürlich dann irgendwie, ich glaube, mit dem Running Back aus Köln und Marburg irgendwas vorgefallen war oder sowas, natürlich nicht so schön. Aber genauso möchte ich auch nicht, dass ein Spieler bei mir rausläuft und morgen in der GFL spielt. Deswegen ist es schon gut, dass es eine Sicherheit gibt. Was mich ärgert, ist nur, dass halt, wenn ich einen Spieler, ich sag mal, rausschmeiße oder cutte, der halt nicht ohne Sperre wechseln kann. Okay. In die GFL. So. Innerhalb der ELF geht das ab diesem Jahr, das war letztes Jahr auch noch nicht so, das ist auch wieder ein Fortschritt. Das ist so der Punkt, wo ich sage, so, warum wird der Spieler da bestraft dafür, wenn ich sage, pass auf, du bist nicht gut genug oder ich brauche den Roster-Spot für eine andere Position oder so. Dass da halt es irgendwie dann limitiert ist. Aber es ist halt einfach, glaube ich, Lernprozess. Die Liga muss sich weiterentwickeln, die Kooperation muss sich weiterentwickeln. Immerhin wird miteinander geredet, das war ja vor Jahren noch nicht so. Und wenn man da einfach dann mal an den Spieler an erster Stelle denkt, wird man den richtigen Weg finden.
Wie kam es jetzt dann an, als Jim Schumsula da angerufen hat dann beim Gegenüber?
Ich glaube, weil das sportlich relativ sicher war, wie es weitergehen sollte für das Team in der Saison, war das dann ganz okay. Ich will jetzt auch nicht irgendwelche, ich sag mal, innerverhältnisse reingehen. Aber ich glaube, wenn man halt einfach straightforward die Situation schildert und die Wahrheit sagt, dann kommt man am besten weg. So, there's no good way to tell bad news. Und einfach dann, ja, dazu zu stehen, was man denkt und was man sagen will und was man vorhat, ist so das Beste.
Ja, das stimmt, das ist immer aufrichtig und ehrlich, ja. Zum Abschluss noch eine Frage. Es ist in der ELF die ganzen Spiele in anderen Stadien, München spielt in Nürnberg, gibt es das Gerücht, dass Stuttgart eventuell in Hoffenheim spielt, Köln in Aachen, dann die Hamburg Sea Devils in Bremen, auch in Hannover. Ich weiß nicht, ob ihr auch noch irgendwo in einem anderen Stadion von euch ein Heimspiel habt, weiß jetzt gar nicht genau, in der National Games. Aber ja, wie siehst du das ganze Konzept so von der ELF-Seite her jetzt, in so andere Stadien zu gehen?
Also ich sag mal, wir haben Glück, weil unser Stadion die richtige Größe hat für unser ELF-Team. Und ich glaube, wir haben beim Endspiel ganz gut gesehen, wie cool Duisburg sein kann, wenn es ausverkauft ist. Wollen wir irgendwann zurück nach Düsseldorf? Ja. Wann und wie viele Spiele und was auch immer, nicht meine Entscheidung. Dafür haben wir einen Geschäftsführer, der weiß, was er tut. Und Owner, die das durchtaktieren. Dieses Jahr haben wir einfach durch die EM echt Stadionchaos in Deutschland und dann passieren halt so Sachen wie Hamburg ist im ganzen Norden unterwegs, wir müssen auch fürs allererste Heimspiel ausweichen, weil unser Rasen neu gemacht wird, die Drainage da drunter, also das Stadion steht 6 Wochen halt als Baustelle da und deswegen müssen wir fürs erste Heimspiel ausweichen. größere Stadion.
Habt ihr da schon was?
Wir haben schon was und das wird jetzt nächste Woche bekannt gegeben. So.
Okay.
Ja. Wieder rein Feier folgen auf Instagram und dann bekommen alle News. Genau. Ist es sinnvoll, dass man Spitzenspiele in größeren Stadien macht? Ja. Ich glaube, das gibt den Fans aber eine bessere Experience, den Spielern eine coolere Erfahrung. Aber als junge Liga mit quasi 17 Startups oder 18 mit der Liga als Startup auch, sollte man natürlich den finanziellen Aspekt im Hintergrund irgendwie im Auge behalten und halt nicht auf, es sollte halt keinen Wettbewerb um die Stadien geben. Also sollte es nicht sein, wer hat das größte, schönste, bessere Stadion, sondern klar, es muss irgendwie einen Standard geben. Ich glaube, das ist der richtige Schritt für die Liga, solange es halt in einem sinnvollen Wachstum ist. Ob das jetzt bei allen Teams der richtige Schritt so ist, weiß ich nicht. Ich glaube, Hamburg ist ja irgendwie nur in den, ich sag mal, Bundesliga-Stadien unterwegs. Und Kroatien. Halt auch wieder da die Grundlage. In Hamburg selber gibt es halt nur das HSV-Stadion. So, ich habe einmal bei Viktoria Hamburg gespielt mit Rheinfeier, das war eine Katastrophe, weil es Kunstrasen war, die Linien waren katastrophal markiert, es war heiß, es gab kein Umkleiden. Es muss halt das richtige Stadion gefunden werden für eine Franchise und man muss halt auch mal außerhalb der Stadtgrenzen suchen, darf halt nicht zu stolz sein, auch dann zu sagen, hey Fans, pass auf, wir haben euch alle sehr gerne, aber jetzt müsst ihr halt mal 20 Minuten nach Duisburg fahren oder woanders hin und ich glaube, dass aber die Franchise-Fans sind immer, die wirklich treu sind, auch mitkommen. Und ja.
Ich habe es jetzt so ein bisschen aus München mitbekommen. Ne? Da war so der Tenor, okay, Dauerkartenbesitzer bekommen quasi ein Spiel umsonst. Und jetzt ist es eine Spiel in Nürnberg. Wo irgendwann gesagt haben, das ist ein bisschen unglücklich dann als Dauerkartenbesitzer. Wie siehst du das? Und auch nochmal so vielleicht so allgemein aus marketingtechnischer Sicht, wenn jetzt München noch den Nürnberger Markt noch mit abschöpfen möchte. Also ich finde es ein spannendes, gutes Konzept, aber bin gespannt, wie es auch angenommen wird dann.
Zum ersten Mal mit den Dauerkarten. Wir hatten das ähnliche Problem auch halt bei uns, weil wir wussten, okay, 5 von 6 Spielen werden halt in Duisburg sein. Und wir haben unsere Dauerkarten jetzt auch nur für 5 Spiele verkauft. Das heißt, für das 6. Spiel, was jetzt nächste Woche announced wird, haben die dann ein Vorkaufsrecht, aber die Dauerkartenbesitzer. Das haben wir einfach komplett außen vor gelassen. Wie das jetzt München gehandelt hat, bin ich zu wenig drin, müsste ich mir nochmal in Ruhe angucken. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie groß ist denn die Distanz zwischen Nürnberg und München.
Es sind schon 2 Stunden Fahrt, ja, je nach Verkehr.
Schon gut. Ich glaube, der Kartenverkauf ist aber ganz gut, soweit ich es gelesen habe, auf Social Media irgendwie 5.000, 6.000 Karten sind schon verkauft. Ich glaube, wenn man das mal so als Highlight-Spiel dann irgendwie sieht, kann man sich dann auch die Zeit für nehmen, da hochzufahren und die Fans. Gute Fankommunikation. Wir haben jetzt auch 2 neue Fankoordinatoren einfach so halt neu als Position geschaffen, dass wir da einen Austausch schaffen können.
Und zwischen Fans und Mannschaft.
Genau, weil am Ende des Tages sind die der Grund, warum es funktioniert.
Ja, ohne Fans funktioniert es nicht. Ja. Gut, dann Timur, vielen Dank, dass du dir jetzt fast 25 Minuten Zeit genommen hast. Dank dir. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Saison und dir persönlich auch nur das Beste und hoffe, dass wir uns dann irgendwann mal wieder sehen die nächsten Monate. Genau.
Ja, danke dir, Johannes. Du bist immer gerne gesehen in Düsseldorf, Duisburg. Danke für deine Zeit und immer schön mit dir zu sprechen.
Gleichfalls, Dito, kann ich nur weitergeben. Dank dir. So, und jetzt kommen mal ein paar Ausschnitte von Martins Vortrag und auch vielleicht ein, zwei Sachen noch von der Q&A. Mal sehen, was ich euch zusammenschneide.
Wir arbeiten ja ganz stark im ehrenamtlichen Bereich. Haben die Leute denn Zeit, zusätzlich noch mit den Quarterbacks zu arbeiten? Können wir als Coaches uns die Zeit nehmen, eben dann am Montag mit dem Coach, mit dem Quarterback ein Videomeeting zu machen? Können wir am Dienstag mit ihm auf die Laufbahn gehen? Und können wir dann vielleicht ins Krafttraining gehen? Oder geben wir das ab? Aber an wen geben wir es ab? Geben wir es an den Fitnesstrainer ab? Der weiß nicht, was ein Footballspieler braucht an Krafttraining. Das ist ein ganz anderes Training. Oder geben wir es an einen Gewichthebertrainer ab oder was auch immer? Das sind die großen Unterschiede und da haben wir eben zusätzliche Trainingseinheiten unter Kontrolle. Lifting unter Aufsicht eines Trainers, der korrigiert. Und die Korrektur ist einfach so wichtig. Ohne Korrektur gibt es keine Entwicklung. Wir müssen die Leute korrigieren und das ist das Wichtige. Und da ist ein Punkt, den möchte ich ansprechen, weil ganz oft höre ich, ja Coach, Wann soll ich das denn noch machen? Wann soll ich denn jetzt noch das Krafttraining machen und so weiter? Wann trainiert denn in der Highschool einer? Lifting, 6 in the morning. Und dann stehen wir da und danach gehen wir in die Schule. Das Leben ist darauf ausgerichtet, wenn wir uns für den Leistungssport entscheiden. Und dann ist es eben so. Dann ist der Tagesplan und ist der Tag geplant. Und im Tagesplan ist eben morgens um 6 Lifting drin. Also wir haben Zeit. Wir sind auch nicht schlechter. Und als Beispiel kann ich euch da ganz klar die Schwimmer sagen. Wenn ihr mit Schwimmen zu tun habt, die Leistungsschwimmer, die gehen vor der Schule. Morgens um 5, um 6 gehen die ins Schwimmbad, weil da ist es für sie offen. Danach sind sie öffentlich für alle zugänglich. Da geht keiner mehr und kann seine Bahnen ziehen und kann sein Training machen. Die kommen ganz oft morgens, 6 Uhr, sind die Schwimmer bereits auf der Bahn oder im Wasser. Also die Ausrede ist nicht ganz richtig, es ist nur die Frage, wie man es rüberbringt. Didaktisch richtig machen, die richtigen Worte finden, hey, du kannst doch, und man kann nicht sagen, ja, die machen das, dann kannst du das auch. Lösungen anbieten, wie können wir das machen, wäre eine Möglichkeit. Maximal 8 bis 10 Spieler, die Spiele, das ist ungefähr gleich, aber wir haben an der Highschool eine Leistungsdiagnostik. Die haben Testungen. Immer wieder wird nachgeschaut, wie gut seid ihr im Lifting, wie gut seid ihr in der Athletik, welche Drills können wir machen und so weiter. Begleitet Trainingseinheiten und die Spieler werden evaluiert. Jedes Jahr, Season by Season, werden sie neu evaluiert. Der Trainerstab setzt sich zusammen, es wird über den Trainer, über den Spieler gesprochen. Und das sind alles Dinge, die bei uns leider unter den Tisch fallen, weil wir uns A, die Zeit nicht nehmen wollen oder können. Wollen oder können. Da will ich jetzt auch niemandem zu nahe treten, denn das muss jeder für sich entscheiden, wo er dann hin will und welche Richtung er will. Die Basis grundsätzlich ist einfach so, dass unser Sportsystem in Deutschland von der Basis zur Spitze aufgebaut ist. Also wir haben alle dieses Pyramidensystem, wir arbeiten von einer großen Basis aus und wollen da die Spitze raussuchen. So ist der deutsche Fußball aufgebaut, so ist die Leichtathletik aufgebaut, die kommen aus den Vereinen, ehemalige Trainer und dann geht es in die Spitze. Was wir aber vergessen haben seit einigen Jahren, ist die Talentsuche. Es gibt kaum mehr Talentsucher bei uns und deswegen ist es so schwierig, die Leute in die Spitze zu kriegen, weil sie kaum auffallen oder wenig auffallen, zu spät auffallen. Und in den USA ist es umgekehrt. Da ist der Schulsport von der Spitze. Machst du so lange Schulsport, bis du dich entscheidest, die entscheiden meistens die anderen, ob du Profi wirst oder ob du dann halt im Health Club deine Fitness einigermaßen verarbeitest. Aber du hast nicht diesen Breitensport, du hast nicht diesen Vereinssport, das gibt's noch nicht. Und deswegen sind diese Unterschiede für uns prekär und machen es schwierig, hier auch entsprechendes Coaching aufzubauen. Und die Coaches sind natürlich alle nicht ehrenamtlich. Beziehungsweise in der Highschool müssen sie alle auch an der Schule arbeiten. Also da sind sie nicht ganz so extrem wie am College, wo sie schon Vollzeit sind. Sondern Highschool-Coaches arbeiten meist als Lehrer noch an der Schule dazu. Also da fehlt auch die Zeit. Aber es wird ernster genommen. Es wird ernster genommen. Und wenn wir dann hierher gehen, da sehen wir es mal extremer noch beim Quarterback. Die beiden Vergleiche, wir haben 2-mal Training wöchentlich, wir haben 5-mal Training wöchentlich und ich gehe mal im guten Programm aus. Von einem guten Programm aus hat ein deutscher Quarterback 70 qualitative Würfe pro Training. 70. Okay? Wenn er einen Trainer hat, der ihm das beibringt. In den USA sind es 100 ungefähr, laut der Statistik der NCAA und der Highschool sind es ungefähr 100. Wenn ich das aufaddiere, habe ich 140 pro Woche, habe ich 500 pro Woche. Habe ich 280 in 2 Wochen, habe ich 1000 in 2 Wochen, brauche ich gar nicht viel weiterrechnen, weiß jeder, was da unten rauskommt. Wie viel mehr Wiederholungen? Und die Sportwissenschaftler haben uns das ja gelehrt, die Anzahl der Wiederholungen ist ein ganz wichtiger Faktor dafür, dass wir Bewegungen optimieren, qualitativ einschärfen, automatisieren und so weiter. Das sind alles die Dinge, die wir brauchen. Reps, Reps, Reps. Over and over and over again. Do it over and over and over again. Und wenn sie reich fangen, noch einmal an, machen es nochmal. Das war ganz, ganz lange die Meinung der meisten Trainer. Und es ist heute auch immer noch so. Und ich will auch nicht sagen, dass die, wir kommen da in eine Folge später noch drauf, ich will auch nicht sagen, dass die Wiederholungen unwichtig sind. Die Anzahl der Wiederholungen ist nach wie vor ein ganz wichtiger Faktor und ein ganz wichtiger Indikator für die Entwicklung und für die Verbesserung von Athleten. Hier nochmal den Vergleich, also das sind gleich drei Seiten, die mir dazu eingefallen sind, und das ist ein ganz wichtiger Vergleich, sind Facilities. Facilities. Manche wissen das, ich fliege ja mindestens einmal im Jahr in die USA an einem College, ein befreundeter Freund von, befreundeter Trainer, ist da Cheftrainer an einem College, und da bin ich jedes Jahr mit einigen Trainern aus Europa, und ich kann euch immer wieder sagen, das ist phänomenal, wir kommen darüber und als allererstes erschlägt es die mitreisenden Coaches, was wir da an Facilities sehen. Wenn du da reinkommst und siehst, was da Möglichkeiten sind. Wir haben halt den Schulsportplatz mit der 400-Meter-Bahn und wir haben die Halle, dann müssen wir schauen, so irgendwo Kunstrasen vielleicht herkriegen und Krafträume frei und einfach zugänglich, schwierig. Manche Schulen haben es. Früher war es mal ein Ding, da haben sie mal diese Türme gehabt mit Gewichten zum Stecken und so weiter. Also alles sehr, sehr schwierig und sehr stiefmütterlich bei uns im Gegensatz zu den USA. Und das ist ein riesiger Vorteil, Leute, wenn ihr alles vor Ort habt, wenn alles da ist, was ihr braucht, mit dem ihr arbeiten könnt. Das haben wir eben nicht. Ist so. Dann haben wir Ball Exchange Sessions. Was ist das? Ball Exchange ist Center Quarterback. Wie oft passen bei uns Shotgun nicht? Wie oft gehen wir unter den Sender und üben das wirklich qualitativ korrigiert, sauber ausgeführt und gemacht? Wir haben ganz wenige Sessions, die wir da machen. Denn damit beginnt das gesamte Spiel. Wir können nicht spielen ohne den Ball Exchange. Da gibt's kein Play. Der Ball Exchange in seiner Gesamtheit wird vernachlässigt. Und man kann aus jeder kleinen Bewegung eine Wissenschaft machen. Ich bin mir sicher, der Coach Stettler nachher wird über Longstepping reden. Longstep, ja, kann man sich jetzt hingehen und sagen, ja komm, Longstep. Das ist eine Wissenschaft. Da kannst du Stunden darüber philosophieren, referieren. Das ist ganz wichtig und genau wie beim Ball Exchange. Und Ball Exchange dann noch vom Quarterback zum Running Back. Wir machen das Laufspiel oft stiefmütterlich. Also ich beobachte das, dass es oft stiefmütterlich vollzogen wird oder gecoacht wird. Und das ist so wichtig. Das Laufspiel ist so ein wichtiges Fundament, um dann wirklich eine gute Offense aufzubauen. Und da haben wir eben auch das gleiche Problem. Ich weiß nicht, ich habe ein Fragezeichen hingemacht. Ich will auch niemandem irgendwas unterstellen. Aber meine Erfahrung ist, dass wir da einfach nicht oft genug, nicht weit genug und nicht pressed enough working Sessions haben. Classroom Game Study, Classroom 2 bis 5 Sessions per Week. Ich weiß nicht, wie viele unsere jungen Quarterbacks haben. Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Bin mir sicher keine 2 bis 5. Und die sind so wichtig, denn ich weiß, dass wir nationale Athleten auf 40 Yards auch auf 4,7 kriegen. Und ich weiß, dass ich Leute finde, die Benchpressen 30 mal die 100 Kilo. Die finden wir, die gibt es alle bei uns, jetzt können wir coachen. Aber warum sind wir trotzdem langsamer? Weil wir den Football-IQ haben, weil wir die hohe Aufnahmefähigkeit der Playset haben, die Antizipationsprozesse von dem Linebacker, wenn er sieht, oh, jetzt bewegt er sich und jetzt wieder hin, weil es ist fehlt, weil es die Wiederholungen dazu fehlen und deswegen und aus diesem Grunde fallen wir da oftmals hinten runter, obwohl die Athleten genauso gut sind wie amerikanische Athleten, mexikanische, kanadische, völlig egal, von den Leistungen, von Leistungswerten her kriegen wir das alles hin. Unser Problem sind die Antizipationsprozesse und die fehlen. Und die fehlen deswegen, weil wir zu wenig Classroom Study the Game haben. Weil wir zu wenig darin sitzen und uns überlegen, warum wir das tun. Ich fand es ganz interessant, da gibt es doch diese Dokumentation von Ray Lewis, Linebacker, sicherlich allen bekannt, der irgendwann mal ein Training gestoppt hat, weil er sagte, Coach, nicht das Training, sondern die Session hat er gestoppt, Coach, stop talking, nobody takes notes. Wie wichtig es ist, dass irgendein Spieler oder alle Spieler drin sitzen und Notes machen. Sich überlegen, hört mal die ganzen Sachen an von Tom Brady oder von anderen, wie die das aufsaugen. Wie die alles mitnehmen und alles notieren. Und wir machen Sessions, wir erklären, aber verlangen wir von den Leuten, dass sie wirklich auch mitschreiben? Hey, mach deine Notes, schau auf die Kleinigkeiten, wo ist die Hüfte, welcher Cornerback gibt dir welches Zeichen, welcher Safety steht wo, welche Zeichen siehst du? Dieses Game Study fehlt uns extrem. Und dann die Notes zu machen, ist immer und immer wieder sich aufzusagen. Ich weiß, viele sagen, ich bin Oldschool-Coach, aber Notes sind wichtig. Notes sind wichtig, aufzuschreiben. Also das ist wirklich 66 Seiten, was ich euch zeigen möchte, weil ich Seite 21. Hier ist zum Beispiel auch was, das ich coache. Das finde ich relativ hilfreich. Ich arbeite mit der Uhr. Der Quarterback steht in der Mitte der Uhr. Und jetzt kann ich ihm beim Lauf und beim Pass immer wieder Daten geben und sagen, hey, öffne auf 4 Uhr, öffne auf 5 Uhr. Also wir machen einen riesigen Unterschied, ob wir einen Downhill-Play haben, so einen ISO, einen Blast, dann machen wir auf 4 Uhr auf und rennen so schnell wie es geht, um den Ball dahin zu kriegen. Okay, also der Quarterback steht praktisch in der Uhr, hier ist 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr und wenn wir Downhill haben, so einen Blast, dann machen wir auf 4 Uhr auf und der kommt und holt sich den Ball und läuft dann da weiter und läuft durch. Dann machen wir auf 4 Uhr auf. Haben wir ein Zone Play, Zone ist ein Slow Developing Play, dann ist der Running Back hat schon eine andere Footwork, dann machen wir auf 5 Uhr auf. Warum? Weil es wichtig ist, dass der Ball relativ weit hinten übergeben wird, denn das Blockschema im Zone Play, im Zone Run, entwickelt sich langsamer und der Running Back muss die Chance haben, dass er seine Reads macht im Zone Play. Da ist ja nicht vorgegeben, welches Gap er hat, sondern Zone ist ein Slow Developing Play und da bewegt sich die Linie rüber, wir haben den Flow und das muss er sehen, Shoulder Square, ne? Zack, zack, da kommt der Kopf drauf und dann wollen wir möglichst weit hinten den Ball übergeben, dann öffnen wir aber nicht um 4 Uhr, sondern wir öffnen auf 5 Uhr, um schneller raus zu sein. Wenn ihr einen Quick Dive spielt, kennt ihr alle, ne? Fullback Dive oder was auch immer, da rein, das machen wir dann, dann öffnen wir auf 6 Uhr. Dann muss er in der Lage sein, seine Hüfte da rauszukriegen. Muss er stehen, bam, und dann ab. Und dann reiten wir den Ball runter. Jetzt Untersender. Dafür, das ist für Untersender. Ist nochmal anders aufgeteilt, wenn wir im Shotgun stehen. Die meisten spielen ja heute im Shotgun, aber das ist jetzt für Untersender. Shotgun ist dann andere Nummer nochmal, ist nochmal andere Footwork. Können wir nochmal, muss man nochmal überlegen. Aber ich arbeite mit der Uhr, die ich relativ einfach finde. Einfach zum Übergeben und dann habe ich auch Sprint-Out, öffne ich auf 4 Uhr, öffne ich auf 5 Uhr, was will ich bei Play-Action haben und so sind die Öffnungen relativ klar gemacht. Macht bitte nicht was denn, 23 oder sonst irgendwas, ne? Also 4 Uhr irgendwie dazwischen drin, dann wird es blöd. Ne? Also so muss es nicht sein, aber wir haben damit zumindest einen großen Anhaltspunkt, der euch hilft, die Quarterbacks wirklich auch in die richtige Richtung hinzukriegen.
So, und jetzt noch ein, zwei Dinge von Shuan Fatah. Ich hoffe, man kann es hören.
There is a story behind it, why I'm doing this. I was in Austria, and Chris Kalaka is a good friend of mine. He's the head guy of the Vienna Vikings. And he just dated the Seahawk tackle like religious. They got it, and that's it, you know? What happened is, he had a catastrophic year with 9 shoulder injuries. To key players, to they tore their shoulders, they tore them out. I mean, he said, guys are just fucking blown off their shoulders. 9. And I said, why? And he said, they try to do the Seahawk, but they can't. And they are not good enough as an organization to teach it like the pros.
Right.
And he had to learn the hard way. So what happened is, guys were running this way, they were trying really hard to keep the head here, right, and go low on the guy, and then try to turn the, I mean, all that shit. But while they did it, that big thigh and head blew out the shoulder. I mean, nasty stuff. Mm-hmm. He went away from it. He still does what I, you know, they do the gator tackle, they do all that stuff, and we're very careful, but everything for us is chest, same foot, same leg. We keep the head out of business. We do that, you know, but I'm not a religious Seahawk guy that watches the film and tries to emulate it, because they're pros, they're different.
Leider konnte man das jetzt schlecht hören von Shuan Fatah, das war aus der Q&A-Session. Allerdings fand ich das wirklich sehr spannend, was Shuan da so erzählt hat, denn es ging ihm darum, dass der Headcoach der Vienna Vikings, Chris Kalakay, was ein guter Freund von Shuan Fatah ist, eben wie so eine Religion das sogenannte Seahawk-Tackle immer gelehrt hat. Und am Ende ist es in einem katastrophalen Jahr geendet. Also es muss schon ein paar Jahre her sein. Und dann hatte er 9 Schulterverletzungen von Keyplayers, die sich ihre Schulter gebrochen, verletzt haben. Und Schuhen hat ihn dann so gefragt, ja, wieso? Und dann hat er so gesagt, naja, weil sie haben versucht, dem Seahawks-Tackle nachzumachen, aber sie können das nicht. Und da ist ihm ihre Organisation nicht gut genug, das zu lehren. Und deswegen mussten sie das leider im harten Weg dann feststellen, dass wenn die Leute das eben laufen und dann den Kopf dementsprechend und die Schulter runternehmen, dass sie sich eben dann dabei verletzen und schlimme Verletzungen von sich gezogen haben. Und deswegen macht Chris Kelleher das jetzt nicht mehr. Sie machen immer noch das Skater-Tackle, aber eben nicht mehr dieses Seahawks-Tackle wie so eine Religion. Ja, also man versucht es nicht mehr zu imitieren und das würde eben Shuan Fatah auch nicht in Europa empfehlen, weil eben zum einen die Organisation, wie es Shuan beschrieben hat, auch zu schlecht ist, in Deutschland sowas oder in Europa dann dauerhaft so zu erklären in der Intensität und eben dann auch ja, die Athleten vielleicht nicht die Art von Training bekommen, um das dann auch dementsprechend umsetzen zu können. Und was jetzt dieses Seahawk-Tackle genau ist, ich habe da jetzt mal recherchiert. Ich habe ja nie Football gespielt, bin auch kein Coach. Von dem her entschuldigt mich bitte, wenn ich es jetzt irgendwie falsch zitiere, aber ich habe da so einen Artikel. Und da ging es ihm darum, dass 2012 Pete Carroll und sein damaliger Assistent Rocky Seato sich auch mit Rugby beschäftigt haben und wollten da voneinander lernen. Und dann haben die beiden eben Gasttrainer aus England eingeladen und haben eben dann über das Seahawk-Tackling gesprochen und oder dann auch noch weiterentwickelt. Und da ging es ihm darum, die nahe Hüfte verfolgen, die Waden anvisieren, mit der nahen Schulter attackieren. Das war eben das Ding, was die versucht haben. Und dann haben sie eben so Gemeinsamkeiten auch vom Rugby entwickelt und dann hat eben Seato eben geglaubt, dass eben vielleicht früher im American Football, wo es noch die Lederhelme gab und ohne Gesichtsgitter, das damals auch schon so gespielt worden ist, also mit dem Kopf auf die Seite genommen hat und eben dann mit der Schulter attackiert hat. Und bis heute versuchen sie das eben dann im Rugby so umzusetzen und den Kopf quasi aus dem Spiel zu nehmen und eben so die Schulter dann massiv gezielt einzusetzen. Und Bobby Wagner findet es eben klasse, sein Nacken wohl auch, steht in dem Artikel, um eben mit hoher Zuverlässigkeit den Gegner so zu Boden zu bringen. Und was eben für die Seahawks eine effiziente Tackling-Methode war, hat eben zu der Erkenntnis gefunden, dass es eben das Spiel sicherer macht. Und deswegen gab es dann 2014 ein Lehrvideo von Pete Carroll, mit dem man als Stimme im Hintergrund das eben dann hört, bei dem er Trainer und Spieler eben erklärt, wie das sogenannte Seahawks-Tackling funktioniert. Und das war für die damaligen Verhältnisse keine gewöhnliche Aktion, denn ja, welcher Trainer plaudert schon gerne seine Geheimnisse aus, die ihn erfolgreich machen. Aber Carroll und eben Seato haben das eben gemacht, weil die wollen die Methodik öffentlich machen, um die Sicherheit der Spieler und die langfristige Gesundheit der Spieler dann auch sicherzustellen und in den Vordergrund zu bringen. Ja, das war's. Und jetzt kommt Todd Watson, der ist Coach mit Nick Saban gewesen bei Alabama und der berichtet so ein bisschen, wie so eine Woche aussieht. Das ist wirklich sehr spannend, was er da so alles berichtet. Also so eine komplette Vorbereitungswoche mit Samstag Spiel, Sonntag Rückblick und dann Montag Ausblick auf den Gegner und viel Filmstudy und. Ja, da habe ich ein, zwei Zitate von ihm für euch.
We go into a game and we'll script the first 10 to 12 plays. And we'll work those so that our players are comfortable enough knowing that first play of the game, we're calling this. Second play of the game says, now there's times where we have to get off script. Maybe we get to a third and long situation or all of a sudden we scored on play two or we're backed up after a punt and starting and we don't want to run something coming off and we run it up the field. But we do try to script the first probably 12 plays, sometimes they're 10, sometimes they're 15, but just so the players know the expectation and what's coming, they can prepare for those, all right? We prepare a tips and reminder sheet for our players. that we send home with them, and a test. We give all our players a test the night before the game. It may be for a running back, if there's four down linemen, they've identified number 52 as the backer, who do you have? Well, I have this guy and this guy, okay? But it's just a way to get the game back on their mind before they play, okay? Because we really start tapering down coaches to get their bodies back rested and physically recovered. But when we do that, we don't want to taper down. We don't want to forget everything they've learned all week and taper things down from a mental standpoint.
Und jetzt habe ich noch Kyle Stelton, Long Snapper. Der ist auch im CDK am Sonntag. Und da werde ich ihn eventuell auch nochmal interviewen. Dann bekommt ihr auch nochmal einen Podcast davon. Aber das wird ein separater Podcast dann werden, nicht mehr in diesem hier. Genau. Denn der ist Long Snapper, ehemaliger Long Snapper in der NFL, bei den Colts unter anderem auch. Und der trainiert, begleitet viele andere Long Snapper. Und hat da so ein spezielles Konzept dann auch entwickelt, wie man das auch körperlich umsetzt. Und es war wirklich sehr spannend zu sehen, auf was das man da alles achten kann. Aber ich denke, dazu werdet ihr mehr hören, wenn ich ihn dann interview. Jetzt erst mal ein paar Ausschnitte von der BCC.
So the responsibilities of a long snapper. Essentially, what we're looking at is we need them to be consistent. We need them to have good speed on the ball. So what that means is essentially what I'm looking for as a coach is I want that ball to be between their knees and their chest, okay? As a punter, they're wanting to catch that ball on their body. They don't want to step out. They don't want to have to crouch down or reach up high for that ball. So that punter can then grab the ball and put it right on the drop table. So knees to chest is essentially what we're looking for as accuracy goes. And then as far as speed goes, we're looking for anywhere between 0.8 seconds and 0.7 seconds, okay? Anywhere in there, and it depends on your level, really depends there, but anywhere in there is fine. You know, you might, as a coach, want that snap time to be faster and faster and faster, but there's other factors that go into that as well, whether your punter's stepping into the ball, whether your protection scheme is good enough. There's little things that go a long way with that snap speed. Snap speed is important, but at the same time, you're only going to get so much out of that snapper. You could tell them all day to snap the ball faster, essentially what that might do is cause him to develop bad habits and in the end throw a slower ball because he's going to be moving less efficiently. The next thing we're looking for is the snapper needs to be able to develop perfect laces on field goals. So what that means is every time that holder catches the ball, the laces are pointing straight up, so he just has to set the ball down on the ground. If those laces are back, left, right, up, and they're varying every single snap, it becomes really hard to develop a rhythm with that holder and with that kicker. And if the kicker sees laces right before he plants to kick, it can slow him up, it can scare him off, and he might not be swinging with the same swing that he typically takes to hit his best ball. So perfect laces is something that I think a lot of people think is more of a magic trick than it is a scientific placement of the ball, and we can use little strategies to make that happen. So it is required by all of my athletes I work with, from middle school to professional level, that they're able to get perfect laces on field goal. It's not that hard to do, but you do have to be consistent with your hand placements, your movements, and your ability to deliver the same ball every single time. So after that, we're looking at blocking or releasing. So this is something that every snapper needs to be doing. After you snap the ball, you have to play football. So I stress to my guys that during the snap, they have to be a technician. And then after that snap's out of their hands, then they can have fun and be a football player. Okay? Some guys like it. Some guys aren't great football players, and that's why they're snappers. And some guys are football players that can also snap, and those guys love to cover, they love to block, and they love to play football. And those are the kind of guys that you really want to have at that position.
Und dann habe ich noch Jordan Newman für euch, Head Coach der Stuttgart Search, der berichtet, wie man eine Winning Culture aufbaut. Sind ein paar spannende Anekdoten so mit drinnen. Ich habe euch mal ein, zwei rausgeschnitten. Viel Spaß euch damit.
You got to be well informed. And to be honest, you're probably constantly going to be digging for information. You're going to be digging for what is going on in the program at the moment. Doesn't matter, okay? It doesn't matter if it's problems, X's and O's, whatever. You've got to be well informed, and you've got to make sure you've identified who your department heads are, that you're in constant conversation and communication with these people, that you know what's going on. Because there's always going to be small fires. There's always going to be something going on in your program. And you as a head coach, or you as a leader, or a coordinator for your offense or defense or special teams, you're constantly looking for these fires and trying to put them out before they come big. Football teams are a big operation. There's always going to be something going on. It's going to be rare that you're in moments, okay, of just quiet calmness. Okay, that's going to be rare. So you want to be out in front of that stuff. And the only way you're going to be able to be out in front of those things is by being in constant communication with people. Be a complaint department. And that's what I am. Okay? I got to be a complaint department. I got to be able to hear what people have to say. And if I have a pet peeve that drives me crazy, and this is why I have this saying on there, okay, is I really like to work with people who want to get it right instead of being right. I press this to my staff, and I'm constantly telling them, hey, look, let's just come into these conversations open, and let's just figure out, okay, what we need to do to get this right. Don't worry about if it was your idea or whatever. Take your pride. For me, pride, you throw that completely out the door. I can't stand that stuff. Let's just get this thing right together. Let's figure it out together. Don't come in here trying to be right, because you're going to waste 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes of my time arguing why you're right, as opposed to just coming in and let's look at the problem together and let's get it figured out together.
So, und das war's jetzt auch mit den Ausschnitten von den Vorträgen. Und jetzt geht's weiter mit einem Interview von Sebastian Mühlenhof. Und dann kommt noch Christian, der die Convention mitorganisiert hat. Genau, Christian Schertl. Dank nochmal an dieser Stelle, dass ich mit dabei sein durfte. So, jetzt steht bei mir unsere Legende im Podcast, Sebastian Mühlenhof, oft zitiert, oft genannt, und jetzt steht immer wieder hier. Sebastian, wie geht's dir?
Och, mir geht's soweit ganz gut. Ich wurde sogar heute schon wieder von Martin explizit vorgestellt in der Q&A-Session.
Ja, man muss doch wissen, wer du auch bist. Ja,
hochbezahlter Journalist hat es wieder schön herausgestellt, was ja gar nicht so stimmt, aber alles gut.
Genau, damit musst du rechnen bei Martin. Ja. Ja, wie war es denn jetzt heute für dich, die Coaches Convention? Was für spannende Impulse, Eindrücke hast du mitgenommen? Hast du auch ein paar Sachen getwittert?
Ja, auf jeden Fall. Es war sehr spannend. Klar, nicht ganz am Anfang. Ich hätte gerne Keynote gerne mitbekommen zu Anfang, aber das hat leider der Deutschen Bahn sei Dank nicht funktioniert. Aber nee, ich fand es ganz schon spannend. Also natürlich, klar, wenn wir in gewissen Themen dann doch schon sehr in die Detailtiefe reingegangen, wo du dann halt als Journalist das dann manchmal doch dann ein bisschen sehr, sehr tief ist, weil klar, man muss sich ja was mit fürs Kommentieren, aber sagen wir mal so, da ich nicht normalerweise der Experte bin, war das doch schon sehr, sehr, sehr ins Detail reingegangen, wo ich dann denke, okay, gut, das ist ganz schön, nice to know auf jeden Fall, aber werde wahrscheinlich nie große Anwendung für mich finden. Aber nee, ich fand es eigentlich ganz, ganz cool, weil es auch einfach natürlich auch Themen gab, die jetzt nicht so rein fußballspezifisch waren. Also zum Beispiel jetzt gerade John Newman mit seiner wie man eine Winning Culture sich aufbaut, oder die Entwicklung der deutschen Quarterbacks, was Martin ja gemacht hatte. Aber so viele andere Sachen, so die wirklich spannend gewesen sind. O-Line-Coaching fand ich super interessant, lag aber einfach daran, dass der Robbie Caldwell, so ist er richtig, lange bei Clemson O-Line-Coach gewesen, einfach ein sympathischer Typ war, der direkt mit lustig reinkam, hat gesagt, zum ersten Mal ist er freiwillig außerhalb der USA. Also es war sehr schön, war sehr spannend auf jeden Fall, und habe dann zusätzlich auch mal eine Pause gemacht und war nicht mehr mit dabei, aber das war eigentlich schon sehr, sehr informativ. Man hat viel mitgenommen und schon auch, also nochmal dann so zu sehen, was so Alabama macht als Vorbereitung, wo dann der Trainer sagt, dass er als Positionstrainer 320 Tage im Jahr arbeitet. Das ist einfach nur krass. Und dann im Herbst 88 bis 92 Stunden die Woche. Also quasi doppelt so lange, wie ein normaler Arbeitgeber arbeitet. Sagt, glaube ich, alles.
Ja, und halt 7 Tage die Woche, ja.
Ja, klar, das kommt natürlich noch dazu. Ne? Das ist schon. Also man muss dieses Sport einfach lieben, sonst macht man das nicht. Man macht die 88 Stunden.
Ja, da gehört schon viel Leidenschaft dazu. Ich denke, das merkt mir auch. Es sind, glaube ich, über 350, 400 Leute, glaube ich, fast da.
360, glaube ich, habe ich gehört irgendwie, ja.
Ja, genau. Und das sind ja alles Coaches, die aus Leidenschaft irgendwie hier sind und sich weiter...
Außer wir zwei.
Wir sind nur da und quatschen drüber. Aber wir unterstützen ja auch dadurch den Sport. Den Vortrag von dem Clemson-Coach habe ich leider nicht gehört. Hast du noch ein, zwei Anekdoten, was er so erzählt hat? Weil du warst ja doch sehr begeistert.
Es war, also es war ganz schön, auch wie er das beschrieben hat mit den Stances und so weiter, wo er dann immer so, so seine Erfahrung gestellt hat, wo er gesagt hat, so er hatte nie diese, diese Big Five-Star Recruits, die normalerweise jeder haben will, sondern er hat gesagt, okay, er hat sich angeschaut, was kann der, was ist das für ein Typ, und hat ihn dann so dafür bereit gemacht, dass er dann halt auch in der NFL spielen kann. Also gibt es ein paar NFL, ich glaube jetzt in der Zeit, hat er gezeigt gehabt, die zweitmeisten Offensive Lineman gedraftet. Das ist schon auf jeden Fall eine Ansage, also was er da dort gemacht hat. Und dann darfst du überlegen, halt keine Five Stars, ne? Wo du halt dann vielleicht dann auch schon mal die nochmal abcoachen musst, den Schritt machen darfst und du einfach gesagt, so als, als in den ersten zwei Jahren als Junior Freshman darfst du Fehler machen und danach wird es dann ein bisschen härter. Also darfst du dann nicht mehr so für uns Fehler erlauben, aber das war doch schon sehr interessant auf jeden Fall, ja.
Okay, spannend. Muss man schauen, ob ich die Aufzeichnung noch bekomme. Kann ich es mir nochmal anschauen, ja. Ja, was sagst du so im Allgemeinen zu dem Event? Bist du auch das erste Mal jetzt hier, glaube ich, bei der BCC?
Ja, für mich erstmal Coaches Convention. Ich war schon mal bei der RedCon, die auch von Red Zone gemacht wird. Das ist auch schon wieder 4 Jahre her. Das ist auch schon lang. Aber ja, also ich find's spannend. Man hat natürlich auch Coaches. Ist auch ganz gut, dann auch mal für einen Medienvertreter dann mal abseits der Medien dann auch mit Leuten zu sprechen, weil natürlich man auch einfach Dinge mitkommt und einfach so mitnehmen kann, mal einfach so ein besseres Gefühl für die Menschen dahinter bekommt, weil da geht es ja auch im Endeffekt darum zu verstehen, okay, warum macht Coach XYZ und nicht ABC, so als Beispiel, also ne, um da einfach so ein bisschen besseres Verständnis zu bekommen, deswegen finde ich das sehr, sehr gut, sehr, sehr informativ, wird mit Sicherheit heute Abend bei dem einen oder anderen Kaltgetränk mit Sicherheit dann noch vielleicht fortgeführt oder dann auch entspannter geführt.
Das ist gut möglich, ja. Ja, was hast du noch so mitgenommen in den Gesprächen mit anderen Coaches, so auch was die ELF, GFL, AFVD und so anbelangt?
Darf ich, glaube ich, gar nicht alles verraten. natürlich nimmt man ein paar Dinge mit, wo man natürlich auch einfach mit den Leuten spricht. Das werde ich mit sich auch noch ein paar tun, also so ist es jetzt nicht. Also der eine oder andere wird sich heute oder morgen mit Sicherheit noch in meinen Fragen stellen müssen. Aber natürlich alles liebevoll, einfach um einfach ein Gefühl zu bekommen. Also Christos Lambropoulos beispielsweise, mit dem möchte ich auf jeden Fall noch quatschen. Einfach weil natürlich die Cowboys mit dem Umbruch, der ansteht, viele Spieler sind weg zu den Ravens, wo es ja auch Gerüchte gab, spielen sie nicht. Im Endeffekt sind sie gespielt. Gucken wir mal, wie stark sie sein werden. Aber natürlich auch die alte Situation hat ja beschäftigt auch alle gerade so ein bisschen, wo halt irgendwie so keiner 100% genau was weiß, was genau Sache ist. Aber da wird es mit Sicherheit dann auch noch mit Gesprächen mit anderen Leuten ein bisschen mehr Infos, damit man einfach dieses Big Picture einfach sieht. Weil natürlich, klar, es gibt die eine Seite, aber es gibt immer auch zwei Seiten. Und deswegen werde ich mal gucken, ob ich heute Abend mir mal Lee Rowland greife. Ich glaube, der ist heute auch hier, habe ich gehört.
Alles klar. Ja, ich meine, das ist ja eh oft, also dieses Schwarz-Weiß-Ding bei uns in der Gesellschaft, es gibt nur das eine und das andere. Aber wenn man sich dann mit Menschen unterhält und du erfährst dann nochmal andere Sachen, denkst du, ja, okay, vielleicht ist es doch nicht ganz so klar und eindeutig. Und ich denke, das ist dann auch schon wichtig, das dann auch medial auch darzustellen. Ja,
ja. Ja, definitiv. Also dafür ist ja Medien da, natürlich klar. Wir kritisieren gerne und viel, das ist halt einfach so und hauen dann auch drauf, aber er ist ja trotzdem natürlich auch da, um halt beide Seiten zu verstehen. So, darum geht es im Endeffekt, einfach beide Perspektiven darzustellen. Das macht ja eigentlich auch einen seriösen Journalismus aus und ist ein anderen Journalismus, wo halt dann nur eine Seite dargestellt wird.
Wollen wir hier nicht, wir zeigen hier alles, ja. Ja, jetzt hast du dich auch mit dem Thema Berlin beschäftigt, Berlin Adler, hol uns doch mal kurz ab, was war jetzt genau los, weil ich bin nicht so ganz tief drin wie du. Ja, vielleicht kannst du mal kurz abholen und dann, was jetzt da so vielleicht heute auch noch so ein bisschen rausbekommen hast.
Ja, also viel, super viel weiß man noch nicht natürlich alles, weil natürlich man auch immer mit den Protagonisten noch sprechen muss und der eine oder andere auch sich nicht groß dazu äußert.
Es geht um Berlin Adler?
Genau, es geht um die Berlin Adler, genau, das kann man sagen. Also die Berlin Adler haben vor 3-4 Tagen, glaube ich, zufällig gesehen Instagram-Story gemacht, dass und eine Sache als Fake News bezeichnen, dass die angeblich ihre Team zurückziehen würden. Da gab wohl ein bisschen, ja, Zwist über, wie man das Team baut, so was ich jetzt bisher schon verstanden habe, so ein bisschen drumherum, wo jetzt auch Coaches gegangen sind, Lee Wallet ist weg, man hat sich getrennt von ihm, komischerweise hat er heute Geburtstag, wenn ich das richtig gesehen habe, heute oder gestern hat er Geburtstag, meine ich, also am Freitag oder am Samstag, was natürlich auch vom Zeitpunkt her und natürlich auch das, was Lee Wallet ja auch nicht nur in dieser Amtszeit, sondern auch davor mit Schönvater geleistet, weil den Adler schon ja, ein bisschen verwunderlich ist, aber da wird man sicher nochmal ein bisschen reinschauen und ja, es ist so, es wird einen neuen Headcoach geben. Ich habe schon Namen gehört. Ob das so stimmt, werden wir mal sehen. Bisher wollte das noch keiner aus dem Verein bzw. von den Spielern 100% bestätigen. Aber deutet wohl auf eine interne Lösung zumindest hin, dass man da auch rankommt. Und ja, das ist jetzt so ein bisschen so die Frage. Also ich habe schon gehört, dass die Berlin Rebels gleichzeitig Spieler von den Adlern abwerben wollten, weil es ging ja noch bis zum 29.02. Spieler dann zu besignen, ohne dann eine Spielersperre zu bekommen. Also es wäre noch möglich gewesen. Wie das passiert ist, wird man mal sehen. Also mir wurden gesagt, dass bei einem Spielermeeting mit den neuen Coaches wohl so 50 Leute da gewesen sein sollen. Muss mal gucken, ob da noch mit dabei sind. Es soll auch gerüchteweise ein paar Imports geben, die wohl keine Lust mehr drauf haben. Aber das ist alles so ein bisschen über dritte Quelle und da muss man dann ein bisschen vorsichtig sein auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt so mit zwei, drei Spielern gesprochen, die zumindest von zwei Imports weiß ich, dass sie auf jeden Fall wiederkommen wollen, also auf jeden Fall kommen wollen, wie geplant. Und der Rest wird man dann alles in den nächsten Tagen sehen, haben sie auch angekündigt. Aber scheinbar ist wohl, wenn man es richtig verstanden hat, der Auslöser so eine Mitgliederversammlung außerordentlich sogar gewesen. Und da muss man dann mal gucken, was da genau Sache gewesen ist. Aber wirkt so ein bisschen so, als ob da, oder heißt es zumindest, dass da ein Führungswechsel gegeben hat, damit auch eine Änderung der Philosophie. Und das ist dann wahrscheinlich so zu diesem plötzlichen ausgeführt hat. Paar Monate oder paar Wochen ja eigentlich nur, sind ja nur zwei Monate bis zum Saisonauftakt. Schade natürlich auf jeden Fall.
Ja, geht der Ball los und es ist ja auch mit der neuen Spielervereinbarung zwischen ELF und GFL ja auch, dass die ab dem 1. März dann eigentlich ihre Vereine oder ihre Teams dann haben müssen. Da wird es natürlich dann auch schwierig für Spieler jetzt in Berlin dann nochmal einen Verein zu finden, oder?
Ja, also wenn, hätten sie es jetzt ohne Sperre, also kannst du immer Spieler suchen, nur als Verein suchen, aber gestern halt eine Spielsperre. Und das war ja auch schon vor dieser Transferregelung zwischen AFVD und ELF, dass du möglichst bis zum 1.3. gerade festhaben musst, weil danach gibt es halt diese Wechselsperre. Jetzt ist natürlich neu, dass man auch das dann mit der entsprechend mit der ELF hat, wo es auch Einigung gibt, aber wo man auch, was ich so höre, noch nicht so alles ganz genau weiß, wie das denn jetzt auch wirklich in der Praxis aussehen will. Wir hatten es gerade vom Schwarz und Weiß. Mir wurde gesagt, das ist so ein bisschen so Grauzone irgendwie so. Also wir hatten es gerade mit zwei ELF-Vertretern, die sich dann darüber unterhalten haben, ja, was denn genau jetzt richtig ist, wenn man einen Spieler aus der GFL geholt hat. Also sehr spannend auf jeden Fall. Das wird mit Sicherheit nochmal ein Thema sein, was man aufarbeiten muss und wo dann noch vielleicht mehr Klarheit auch einfach reinkommen muss von beiden Seiten. Aber ja, also wie gesagt, die Möglichkeit war jetzt nochmal ohne Sperre zu wechseln. Jetzt wäre es dann natürlich mit der Sperre und dann schauen wir mal. Also wir haben es ja schon gesehen, der erste Coach, ich glaube, war wenige Stunden, nachdem er das ausverkündet war bei den Adlern, wurde er schon als Wide Receiver Coach bei den Rebels vorgestellt. Geht schnell. Und wie gesagt, bei den Rebels habe ich gehört, wie gesagt, die rekrutieren fleißig und ja, kann ich auch verstehen. Weil gute Spieler, gerade in so einem umkämpften Markt, ich meine, da hast du über das nicht vergessen, Berlin und mit Potsdam zusammen hast du vier Teams, die GFL oder ELF spielen, ja. Da nimmst du jeden Spieler.
Ja, musst den mitnehmen, ne? Ja, du bist ja auch sehr nah dran, auch an der GFL, ja, was waren da jetzt so ein bisschen die Highlights jetzt in der Offseason bis dahin?
Ja, muss man, also ja, natürlich, also man passiert ja viel, auch was man hört, natürlich das größte Thema und da sitzen die auch heute ja, oder das Wochenende zusammen, das hatten wir auch schon gesehen, ist ja die Mitgliederversammlung der GFL, wo ja dann ein neuer Vorstand beschlossen wird, beziehungsweise wohl einfach nur so seid, dass man nach dem Ausscheiden von Carsten Nowakowski dann wohl Axel Streich der neue Mann sein wird, der es jetzt schon interimsmäßig macht, sich mit sich halt auch zur Wahl, also wie ich es gehört habe, zur Wahl gestellt hat und entsprechend übernehmen soll. Dann soll wohl dann auch Jörg Trestler von den Dresden Monarchs da nachrücken in den Vorstand mit rein. Schauen wir mal, was so passieren wird. Wie gesagt, ein paar Ideen haben sie ja. Jetzt mit dieser Kooperation mit Football, die sie ja gemacht haben in der GFL. Sports Illustrated ist mit dazugekommen, wo man dann auch seine Ideen platzieren kann mit Leuten, die man auch bekannt sind aus dem GFL-Kosmos, ne? Mit einem Philipp Forstner, der ja auch beim GFL-Livestock mit dabei ist, und der Stefanie Schutter, die ja auch dort als Moderatorin da ist, die dann Social Media macht dort. Also da ist schon ein bisschen was in Bewegung. Ob das dann am Ende so reichen wird, wird man sehen. Natürlich, man hat viele negative Nachrichten. Wir dürfen nicht vergessen, die Ingolstadt Dukes haben sich abgemeldet. Du hast jetzt diese Rumorereien. Ja, ich habe einem gesagt Chaos, er hat gesagt, auf gar keinen Fall Chaos. Ein bisschen also Rumorereien, so diesen internen Zwist so ein bisschen. Ich glaube, so kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Und dann hast du natürlich auch noch die Frankfurt Universe, die auch abgemeldet hat. Also keine einfache Zeit gerade für die Liga, wo man, glaube ich, einfach an so einen Punkt kommt oder wo man sich auch immer fragen muss, was ist der richtige Weg für mich als Verein? Weil ich glaube, man merkt es auch in diesen Situationen einfach, dass viele Vereine in dieser U19, dass dort die Spieler fehlen, natürlich auch mit der Reform der U20, dass du halt auch GFL-Junior-Teams natürlich ihre 19-Jährigen, die jetzt eigentlich GFL spielen würden, nicht hochschicken, weil wenn sie die hochschicken, du spielst gegen andere Teams, die halt diese Jungs halt drinnen behalten, hast du halt einen Nachteil und kannst eventuell absteigen, was du natürlich möglichst verhindern willst. Und da merkst du einfach, dass da viele so, durch diese Corona-Zeit, viele Engpässe sind, personell, dass da nicht so viel nachkommt, wie du eigentlich bräuchtest, um halt Kader aufzufüllen, beziehungsweise natürlich dann auch kompetitiv zu sein. Ich meine natürlich, klar, die Jungs würden nicht sofort starten, aber wenn du halt jemanden mal im Hintergrund hast, wenn du halt Verletzungen hast, ist es immer gut. Und dann hast du halt nicht das Problem, dass du halt vielleicht dann nur mit 30 Mann da stehst. Und das ist, merkst du sofort an. Also bei den Dukes weiß ich es, die haben eine starke U16. Aber bis die dann halt da sind, wie die in Frankfurt, das dauert halt 3-4 Jahre. So, und das ist halt einfach eine Zeit, die du dann einfach gucken musst zu überbrücken. Das sind halt Imports. Imports kosten Geld. Das Geld musst du irgendwie sammeln. Und wenn du es halt nicht sammeln kannst, musste halt den Weg eingehen, runterzugehen. Und das ist dann halt einfach, ist schade für die Vereine, aber da muss, ich glaube, sich jeder Verein die Frage stellen, wie können wir mehr Spieler gerade in dieser 19-Klasse wieder zurückholen aus der Corona-Zeit, beziehungsweise mehr akquirieren, damit wir halt nicht 20 Imports sein müssen. Weil ist schön, dass die so viele Imports sein können, dass da in Pilotin kommen, und für die Spieler freut es mich auch. Aber du würdest eigentlich die Homegrown haben, denn die Homegrown weißt du, okay, die beiden prinzipiell eher hier und wechseln nicht Jahr von Jahr von Team zu Team und so weiter. Ich meine, wir sind in der ELF, da hast du jetzt auch Homegrown-Spieler, die halt von Jahr zu irgendeinem Team hin und her wechseln. Aber das ist eigentlich nicht das, was man hat. So möchte ja natürlich möglichst Spieler haben, die am besten das ganze Leben im Verein sind.
Genau, ja. Ja, schauen wir mal, wie sich das dann weiterentwickelt, aber ja, es tut sich auf jeden Fall was. Martin sagt, es hat schon immer mal gegeben, dass auch mal eine Mannschaft sich abgemeldet hat. Klar, jetzt sind es aktuell potenziell 3, aber ja.
Ja, es ist halt gerade sehr gebündelt. Ne? Ja. Du hast nicht vergessen, letztes Jahr waren es ja auch die Hamburg Huskies in der GFL 2, du hast die Marburg Mercenaries, die wir zurückgezogen haben, du hast auch noch die Blue Devils in der dritten Liga, die auch noch zurückgezogen haben. Also da sind gerade einfach viele Teams, die einfach, wo du einfach an den Punkt gekommen bist, dir fehlen einfach Spieler. Das ist egal wo, natürlich klar, in gewissen Regionen, wo du, ja, ich finde gerade in Bayern, finde ich sehr krass, wo du einfach 6 GFL 2 Teams hast, du hast 2 GFL Junior Teams, teilweise haben die Jungs noch nicht mal richtige, gute Jugendarbeit für die U19, das merkst du einfach sofort, weil da musst du dann in die 4., 5. Liga gehen, Spieler holen und dann hoffen, dass sie möglichst schnell in der GFL, GFL 2 ankommen, damit du halt einen guten Kader halt hast. Ja. Lineman. Also das Lineman ist das größte Thema.
Das hatten wir auch, also Martin sagt auch immer Offensive Lineman vor allem, ja, das ist so schwierig in Europa, dann für GFL, ELF da die guten zu finden. Dann. Ja, jetzt haben wir über die GFL gesprochen, jetzt sprechen wir mal noch über die ELF, da postest oder twitterst du ja auch immer fleißig. Was ist da so dein Statement zu ELF aktuell?
Ja, ist auch natürlich viel in Bewegung. Ne? Also man hört viel, habe heute wieder viel gehört, wovon ich gar nicht alles verraten darf. aber eine Sache kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, das hat die örtliche Presse gar nicht aufgepasst, bei einer Pressekonferenz, als die Kooperation zwischen Ryan Fire und den Panthern, diesem Flag-Team, was jetzt neu gegründet worden ist, vorgestellt ist. Es gibt einen Head-Coach der ELF, der jetzt bei der Ryan Fire anfangen wird. So viel kann ich verraten. Ja, bei Ryan Fire als Quarterbacks-Coach. Okay. Aber ich glaube, wenn ich mehr verrate, kriege ich gleich Ärger mit Timur. Deswegen kann ich den Namen da jetzt noch nicht sagen. Aber es wurde gesagt, aber es ist von keinem aufgegriffen worden in der Presse. Ja gut, den Namen kennen die wahrscheinlich großteilig nicht, weil halt einfach, das müssen wir halt einfach sagen, der Sport regional bekannt ist, aber halt noch nicht so vertreten ist in den Medienhäusern, dass er halt dann wirklich auch nochmal den Schub geben kann, weil ich glaube, wir sind schon in vielen Bereichen sind wir gut unterwegs, man hat auch die Entwicklung gesehen bei den Zuschauerzahlen, die sind sehr positiv, aber um dann wirklich eine ganz, ganz große Relevanz zu bekommen, um viele Sponsoren zu bekommen, brauchst du einfach diese mediale Präsenz über Pro7 raus, über Instagram hinaus, weil natürlich auch da TKP-Preise, Marketing, da geht alles sowas, ich war in der Sportmedienanalyse, ich weiß, wovon ich rede, dass es alles zählt. Wenn du in der Zeit bist, wenn du in der Süddeutschen bist, die solche Zeitungen lesen 500.000 Menschen am Tag. Und dann musst du halt reinkommen. So, und wenn du das halt nicht schaffst, wird es schwierig. Einige Franchises machen das gut und dann machen sie weniger gut. Und da ist mit Sicherheit viel zu tun, natürlich auch darüber hinaus. Es gibt so viele Themen in dieser Liga, über die man reden kann, aber ich glaube, Johannes, damit würden wir den Podcast hier, glaube ich, sprengen.
Ja, vielleicht machen wir nochmal eine Folge dann, bevor die Saison ja dann losgeht, wenn Martin nochmal zu dritt. Schauen wir mal, ja. Ja, du hast jetzt gerade schon gesagt mit der Zeitung, ist das deiner Meinung nach auch der Hintergrund, weshalb jetzt die ELF, klar, es ist auch die Europameisterschaft, die Fußball-Europameisterschaft, die Stadien braucht, aber sie nutzen es ja doch auch aus. Ne? München spielt in Nürnberg, dann jetzt Hamburg hat ein paar Stadien in Bremen und in Hannover und so, oder auch das International Game in Kroatien. Ist es das, dieser mediale Aufwand, dass Zeitungen drüber schreiben auch? Oder wie siehst du das aus journalistischer Sicht? Du hast das Ganze auch studiert.
Ich habe es nicht studiert, aber ich habe es zumindest ein bisschen gelernt. Nee, also solche Highlights-Events sind gut. Das Ding ist halt, du musst danach mit den Menschen in Kontakt bleiben. Weil es geht nicht nur darum, dass du einmal da bist, sondern du musst immer in der Zeitung präsent sein. Also einmal ist schön und gut, wenn du das mal schaffst, jetzt mal in der Bildzeitung zu sein, irgendwie auf dem Aufmacher, geil, freut sich jeder. Aber du musst halt schaffen, konstant, beispielsweise mit der Bildzeitung zu sein, du musst konstant im höchsten Sportteil sein. Die Hamburger schaffen das gut mit der Bildzeitung, die machen das gut mit dem Hamburger Abendblatt und dem Kollegen von der Sportzeit und Sportteil der Hamburger Zeitung, der Bild, die machen es echt gut. Also das muss man wirklich sagen. Die Düsseldorfer machen das sehr gut mit der Rheinischen Post, gibt es die gute Kooperation dort. Ansonsten, ich glaube, München macht es auch sehr gut, finde ich. Ich weiß nicht, Präsenz, wie sie da so schon geschafft haben, aber man merkt zumindest, dass zumindest viel gemacht wird. An anderen Standorten, denke ich, ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Klar, ist in Metzingen auch nicht mehr ganz einfach, weil es auch natürlich in gewissen Standorten natürlich einfach nur Fußball, Fußball, Fußball gibt. Vielleicht noch ein bisschen darüber hinaus, aber Football halt noch nicht diese Verankerung halt hat. Weißt du, du hast normalerweise Vereine, die sind ja 30, 40 Jahren halt da. So, die sind ja 30, 40 Jahren vielleicht auch gut. Da musst du halt hinkommen, muss viel Überzeugungsarbeit leisten und so weiter. Und da sind alle Franchises gefordert. So. Und damit steht und fällt auch dein Franchise, weil du wirst nicht durch Social Media Geld verdienen. Auch Social Media ist am Wachsen mit Sicherheit, aber allein Social Media wird nicht reichen, um deine Rechnung zu bezahlen.
Ja, und können viele Sponsoren dazu auch, um das finanzieren zu können. Ja, schauen wir mal, wie es da dann weitergeht. Also Sebastian, ich hätte gesagt, dann belassen wir es mal so für heute. Hast du noch irgendwelche Schlussworte?
Ja, also ich kann nur jedem Trainer raten, zu sowas zu kommen. Klar, ist nicht günstig, mit Sicherheit nicht, aber ich denke, man kann viel mitnehmen, man kann viel mit Coaches auch in Austausch gehen. Also ich habe viele bekannte Gesichter gesehen. ELF, GFL, GFL2, da sind viele bekannte Gesichter da, mit denen man sich austauschen kann, mit denen man fragen kann, weil es ist natürlich auch so eine Convention ja auch da für den Austausch. Es werden extra Sessions eingerichtet, es gibt extra Q&A-Sessions, wo du wirklich ins Detail Fragen gehen kannst. Also wir haben es ja erlebt in Baden-Hansen, wo er ins Detail gegangen ist. Wir haben den Schuhen Vater erlebt, wo er dann sehr detailliert seine verschiedensten Dealer-Informationen dargelegt hat, wo man auch über das Tackling gesprochen hat. Das ist etwas, glaube ich, was gerade auch für junge Coaches natürlich sehr hilfreich sein kann, weil, das müssen wir sagen, auch die Qualität der Ausbildung in Deutschland, glaube ich, hat noch Luft nach oben und kann noch besser werden. Und deswegen kann nur jedem raten, Weiterbildung hilft meistens, um besser zu werden.
Jetzt habe ich doch noch eine Kleinigkeit, Schuhan Fatah, der hat's ja auch, du hast ja auch getwittert, Thema Rugby.
Ja, das fand ich sehr interessant, dass er das gesagt hat. Also er folgt einer Instagram-Seite und hat da so Rugby-Tackling-Drills gesehen und das hat ihm sehr gefallen. Ja, vielleicht sehen wir bald Rugby-Tackling bei der deutschen Nationalmannschaft, ich bin mal gespannt.
Schauen wir, ja. Er hat gemeint, dass er solche Tacklings nicht mehr in der NFL sieht. Ja. Also es war schon spannend, wo er sagt, da kann er von Rugby noch ein bisschen was lernen und sich ein paar Sachen abschauen. Ja,
ja, das knallt vor allen Dingen halt. Also wenn man Rugby sieht, das knallt und die haben halt keine Rüstung. Also das tut richtig weh. Wie gesagt, kann man sich etwas von nähern, aber natürlich auch klar. Er hat ja zum Beispiel auch über dieses Seahawk-Tackling gesprochen, wo er gesagt hat, das ist schön, aber das kann halt keiner. Also das können die Profis in der NFL, weil sie halt taglich trainieren. Aber ansonsten, hier in Europa kannst du es einfach vergessen, weil er hat dieses Beispiel mit Chris Kalake gebracht, der auch ein großer Wächter von dieser ganzen Situation gewesen ist. Hat das auch wie verrückt trainieren lassen.
Wie in der Vikings, oder?
Bei den Vienna Vikings, genau. Hat dann aber in einer Saison 9 Schulterverletzungen. Die sind allen reihenweisen Schultern ausgeschossen. Und seitdem macht das nicht mehr so häufig. Also vereinzelt schon noch ein paar, die es dann wirklich, aber wirklich richtig, richtig gute Athleten sind. Aber das ist halt nicht jeder.
Das waren ja zwei Punkte. Das waren ja zum einen die Athletik des Spiels und zum anderen musst du es auch dementsprechend coachen und intensiv coachen können. Und dafür ist halt in Europa nicht die Zeit dann da. Ne?
Also du trainierst zweimal die Woche. Die anderen trainieren 5-mal in der Woche. Und die trainieren täglich. Also ich meine nichts anderes. Ja. Die werden ja nur dafür bezahlt. Und das ist halt in Europa, wo du es halt großteils noch auf Hobbybasis, klar, jetzt kriegst du ein bisschen Geld dafür, aber wir werden nicht darüber reden, dass die europäischen Spieler davon leben können. Klar, die E-Imports kommt zumindest gut über die Runden. Groß reich werden sie jetzt nicht unbedingt, aber auch da natürlich, Coach ist ja nicht auch die ganze Zeit da unbedingt.
Das stimmt. Gut, jetzt habt ihr noch ein paar Insights von den Q&A-Sessions bekommen. Also Sebastian, vielen Dank dir nochmal und dir weiterhin alles Gute. Wir bleiben in Kontakt. Mal schauen, wenn du so auch mal wieder im Podcast zu Gast sein kannst. Ja.
Schauen wir mal, wann ihr mich wieder haben wollt.
Wenn wir einen Zeitslot finden, ja. Also danke dir und alles Gute weiterhin. Ja.
Danke gleichfalls.
So, jetzt steht hier noch Christian Schertl, Organisator, war ja bei uns auch in der Folge 103 schon mit zu Gast von der BCC. Ja, wie war es denn für dich heute und wie waren die Tage vorher jetzt noch? War es recht stressig oder hatte der schon alles gut organisiert?
Ja, die Tage waren natürlich schon stressig bis zur Convention jetzt. Also gerade diese Woche davor, da passiert noch mal viel. Da geht auch noch mal ein bisschen was schief, was dann irgendwie ausgebügelt werden muss. Aber es hat letztendlich alles geklappt. Wir sind gestern mit dem Aufbau gestartet. Gestern Abend kamen dann auch schon die meisten Referenten, waren dann ein schönes Abendessen und heute Morgen um 9 gingen dann die Tore auf und die inzwischen, ja, glaube ich, gut 360 Leute oder so oder 350 Leute sind dann reingeströmt und ich glaube, es war ein echt Erfolg für den ersten Tag. Also was ich gehört habe, waren alle sehr, sehr zufrieden mit den Vorträgen vor allem. Also das Niveau der Speaker war sehr, sehr hoch. Was mich natürlich glücklich macht und letztendlich auch die Referenten haben Spaß, die machen das ja auch sozusagen ehrenamtlich oder ohne einen Gegenwert, nur für eine gute Zeit und deswegen bin ich mit dem ersten Tag wahnsinnig zufrieden.
Was war dann dein Highlight heute so? Ne? Wir haben heute nochmal alles gerade vor uns liegen, waren ja so Martin Hanselmann hat natürlich gesprungen, Schuhen Fatah, Robbie Caldwell von Clemson war es. Ja, was war's?
Also ich glaube, den kann man schon nennen. Ich habe schon von einem unserer Helfer auch gehört, der von Anfang an mit dabei ist, dass das wohl der beste Vortrag ever auf der BCC war. Das will ich jetzt so nicht unterschreiben, aber war sehr, sehr gut. Was mir noch super gut gefallen hat, war Carl Stelter, der Long-Snapping-Coach. Am Anfang denkt man sich, ja, das ist ein super nischiges Thema, aber es war einfach mega interessant aufbereitet und einfach wichtig für jedes Team. Vor allem, also hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und dann würde ich auch im Prinzip gerne mal den Jonas Butz noch hervorheben, der einen Vortrag zum Thema Mobbing und Respekt und Fair Play im Jugendfootball gemacht hat, was, glaube ich, auch echt ein Augenöffner war für viele Coaches, sich mal mit so einem Thema zu beschäftigen. Super interessant, aber wie gesagt, alle Vorträge waren wirklich auf hohem Niveau und es wäre jetzt unfair, da wirklich nur ein paar rauszugreifen. Ich bin happy mit allem, was wir heute hatten.
Ja, so muss es auch sein. Also ich muss auch sagen, Long-Snapping-Thema von Kyle Stelter war echt richtig spannend. Ich wusste auch nicht so genau, was da passiert, aber es ist ja super technisch auch und auf was du da alles achten musst, dein Rücken, dass der auch gerade ist und so. Also war wirklich sehr, sehr spannend. Ja. Hast du überhaupt so viele Vorträge mitnehmen können, wenn du jetzt da, du hast ja moderiert auch mit, ja?
Also ich habe keinen Vortrag ganz gesehen, muss ich sagen, aber ich habe versucht, in jedem Vortrag mal drin gewesen zu sein und drin zu sitzen. Einfach, ich will ja auch mitreden können, wenn ich irgendwelche Kritik höre oder Lob höre, wissen einfach, was passiert ist, ob auch das geliefert wurde, was ich mir gewünscht habe von den Referenten. Deswegen alles mal angeguckt, aber keinen ganz. Aber die Vorträge werden ja aufgezeichnet und jeder, der hier ist, bekommt die im Nachgang zugesendet und dann werde ich mir auch die in Ruhe nochmal zu Hause anschauen.
Ja, vielleicht kannst du auch nochmal den einen Vortrag schicken, weil Robbie Caldwell habe ich leider nur in Anfang kurz gesehen. Ja, da war
natürlich,
ich
den bekommst du gerne.
Gut, danke dir. Ja, bin gespannt. Ja, wie geht es denn bei euch weiter? Ihr macht ja auch die RedCon und so. Findet die auch wieder statt? Was steht da und also was plant ihr noch alles so?
Jetzt ist erstmal Pause, weil wir hatten die RedCon ja jetzt erst im November und jetzt im sozusagen erstes Märzwochenende dann die BCC und jetzt ist dann auch mal wieder ein bisschen Freizeit unter der Woche dran und auch ein bisschen wieder Familie dran. Und wir werden jetzt vor allem in den nächsten ein, zwei Monaten, drei Monaten vielleicht uns auch überlegen, konzeptionell, wie geht es mit uns weiter. Aber ja, die RedCon ist für den Herbst wieder geplant. Das ist eine Veranstaltung, die sich eher an die Vereinsfunktionäre widmet. Da werden wir sicherlich auch in naher Zukunft dann wieder in die Vorbereitung gehen. Aber ich freue mich jetzt auch auf ein paar freie Wochen, weil das machen wir ja zusätzlich zu unserem normalen Job.
Und bist du aktuell auch Coach selber in der Mannschaft?
Gerade nirgends. Ich vermisse es zwar, aber durch die Geburt meiner Tochter vorletztes Jahr, habe ich mir da eine kleine Auszeit genommen und überlege aber jetzt nächstes Jahr, denke ich, wird es wieder losgehen.
Okay, aber das heißt, du kannst dann bis zu RedCon auch mal Footballspiele wieder vom Fernseher aus genießen oder im Stadion?
Das werde ich auf jeden Fall. Ich freue mich auf den Kickoff der GFL-Saison, auf die ELF-Saison und die werde ich dann von zu Hause anschauen. Der Grill läuft nebenher und ich sitze auf der Couch und genieße das chillige Leben.
Wie war das eigentlich für dich als Organisator? Ich meine, du hattest jetzt mit Jordan Newman auch ELF da, ne? Dann Schuhen Fatah ist ja eher so vom AVD oder beziehungsweise gut, jetzt, letztes Jahr noch bei Berlin Adler, jetzt ist er Nationalmannschaftscoach, ist ja auch so ein bisschen, die einen stehen komplett hinter der ELF, die anderen sind sehr kritisch. Wie war das so für dich, wo du so die Coaches die rausgesucht hast oder ihr die organisiert habt?
Wir versuchen letztendlich aus beiden Welten Coaches zu rekrutieren, dass sie hier sprechen, weil es gibt in beiden Ligen herausragende Coaches. Und darüber hinaus wollen wir das gar nicht so zum Thema werden lassen. Es geht hier ums Coachen und das machen wir alle, egal wo. Und es betrifft auch Ligen. Wir haben auch Referenten von Regionalliga-Teams, wenn sie gut sind. Und von daher, das spielt eigentlich keine Rolle und soll es auch nicht spielen, weil es geht hier nur um die Sache.
Genau, so, also der, mit Timo habe ich auch schon, Timo Beckmann, und der sagt auch, am Ende geht es dann auch um die Spiele, jetzt auch was so die Wechselvereinbarungen anbelangt, und ich denke, das hat man jetzt auch gemerkt, da war jetzt auch keiner gesagt, hier ist jetzt einer von den Ravens oder von der Surge, sondern es ging einfach um Football, jeder wollte sich weiterbilden, es wurde viel genetzwerkt, viel gesprochen. Ich glaube, das ist auch das Hauptthema so, dass man gut netzwerkt, auch wenn man dann da ist. Ja, also ich finde es ein gutes Konzept und bin gespannt, wie es auch weitergeht, ja. Ja.
Vielen Dank, dass du da warst, dass du es mit begleitet hast, und danke nochmal, dass wir auch vorher ein bisschen Öffentlichkeit bekommen haben für das Projekt. Und ja, vielen Dank.
Ja, danke auch dir für die Einladung heute. Also es war jetzt spannend, das mal mitzuleben, war jetzt auch noch nicht da. Ja. Und dann wird es ja nächstes Jahr wieder geben, denke ich mal.
Auf jeden Fall.
Also, wenn ihr dabei sein wollt, nächstes Jahr gibt es dann wieder Infos zu BCC. Vielen Dank dir.
Danke dir.
Also, ich habe nochmal mit Christian gesprochen. Ja, also ihr möchtet jetzt nicht, dass ich euch jetzt da irgendwie über eine Seite den Vortrag von Martin da zur Verfügung stelle. Aber ich habe da mit Martin schon mal Gedanken gemacht, weil er hat auch noch andere Sachen, dass wir so über dieses, ja, Buy Me a Coffee, dann können wir uns einen Kaffee ausgeben und dann können wir euch über so eine Plattform dann noch ein paar mehr Daten zur Verfügung stellen, damit ihr da noch mehr Football-Know-how und Wissen mitnehmen könnt. Müssen wir mal schauen, wie wir das dann aufbauen. Ja, aber ich denke, ihr habt spannende Insights bekommen. Seid nächstes Jahr einfach mit dabei und ist ein spannendes Networking-Event für alle Coaches und Football-Verrückten auf jeden Fall. Kann man viel mitnehmen, viel spannende Insights für sich auch holen. Und vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Nächstes Mal dann mit Martin direkt im Interview. Ich habe ihn leider nicht mehr am Schluss jetzt noch bekommen. Der war schon auf dem Weg zum Hotel, weil ich noch mit Sebastian länger gequatscht habe. Ja, aber freut mich, wenn ihr trotzdem eingeschaltet habt, alles gehört habt. Martin ist ja auch mit dabei. Und dann, ja, wünsche ich euch eine schöne Woche und bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.